Moin Leute. Oh Mann, eigentlich. Oh, ich bin übelst im Arsch. Nee. Nee, noch nicht. Oh, warte mal, warte mal. Warte. Aber dann hier. Wupp, 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 ja, okay, eine Runde. Wupp, 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 wupp. Okay. Wupp, wupp, wupp. Auf wie ist die Lautstärke? Passt das? Ja, wupp, wupp. Wupp, wupp. Das wollte ich. Ja, nein, bin ich nicht. Ey, ich bin übelst im Arsch. Von der Runde Fahrradfahren gestern. Ich bin heute Morgen nicht rennen gegangen. Eigentlich wäre es dran gewesen. Aber ich habe keinen Bock heute, ey. Aber eigentlich, also insgesamt muss ich sagen, ergänzt sich tatsächlich Rennen und Fahrradfahren ganz gut. Fahrradfahren merke ich hauptsächlich in Oberschenkel und teilweise Hände, wenn ich zu lang drauf gesessen habe. Und Rennen eher so Schienbeine. Also, es ergänzt sich tatsächlich ganz gut. Vielleicht gehe ich nachher noch, aber wahrscheinlich mache ich eher mal einen Tag Pause jetzt. Oh. Ne, wie gesagt, ich war noch nicht wählen. Ich gehe wahrscheinlich heute Mittag irgendwann. Ist ja auch nicht weit weg. Dauert, keine Ahnung, 5 Minuten bin ich da. Fällt mir ein, es war doch in irgendeiner, ich glaube, das war irgendeine Bürgermeisterwahl oder sowas. War doch vor nicht allzu langer Zeit, gab es doch da in irgendeiner Gemeinde oder so, haben die Bürgermeister gewählt. Oder Landrat oder irgendwas, keine Ahnung. Und da hat im Wahlbüro irgendjemand gefragt, hat gefragt, wie ist das eigentlich? Muss ich meinen Wahlzettel unterschreiben? Und da hat irgendein Wahlhelfer so just for fun gesagt, aus Spaß, na klar, immer unterschreiben. Und dann hat der Kerl unterschrieben und am Ende war das quasi die komplette Wahl da ungültig. Tja. Da muss man aufpassen mit irgendwelchen blöden Sprüchen, je nachdem, mit welcher Rolle man gerade unterwegs ist. So, ich muss kurz nochmal was nehmen hier. Hast du mitbekommen, dass Google wohl bei dir in der Nähe ein LZ bauen will? Weil ich... Google will nicht, Google hat gebaut. Google Rechenzentrum Wolfgang ist das. Ja, in Hanau gibt es einen Stadtteil, der heißt wirklich Wolfgang. Wie der Vorname, keine Ahnung. Ja, die GoPro ist da. Guck hier. Guckt, das ist bei mir nicht, also es ist nicht direkt um die Ecke, aber es ist nicht sonderlich weit weg. Google eröffnet Rechenzentrum. Gibt es das Ganze vielleicht noch mit Dark Reader irgendwie, dass ich nicht so extrem geblendet werde? Ja. Warum Google ein Cloud-Rechenzentrum in Deutschland eröffnet? Was ist das für eine bescheuerte Überschrift? Google hat schon einige Rechenzentren in Deutschland und Standorte in Deutschland. Ich meine, das ist jetzt nicht, als wäre das was super noch nie dagewesenes, Pionierarbeit, Neues. Es ist halt ein weiteres Rechenzentrum. Ja, Internetknotenpunkt in der Nachbarschaft. Da gibt's in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob der D6 nur in Frankfurt ist, aber ich glaube, es gibt mindestens 2 Standorte. Der größte ist auf der Hanauer Landstraße. Aber gibt ja noch mehr. Ja. Ey, hier steht auch da, D6. Ich bin mir relativ sicher, dass man das D6 ausspricht. Aber letztens im Radio war das, glaube ich, haben die gesagt D-Kicks. Ich bin mir nicht sicher, ob ich keine Ahnung habe oder der Typ, der den Beitrag ausgesprochen hat, keine Ahnung hat. Leute, ist es D-Zicks oder D-Kicks? Ich glaube, es ist D-Zicks. Ich weiß gar nicht, wofür das steht. Exchange oder sowas? Ja. Ja, das weiß ich, das ist, ich bin mir gar nicht so sicher, wo das ist. Ich glaube, dass es dort ist, wo früher die Ami-Kaserne war. Ich weiß gar nicht, ob man weiß, wo das genau ist. Ja, das ist glaube ich dort, wo die Ami-Kaserne früher gewesen ist. Ja. Nee. Aber hier ist nicht das Cloud-Rechenzentrum. Die Ami-Kaserne war hier irgendwo früher, glaube ich. Hier. Und ich dachte, hier irgendwo ist jetzt das Rechenzentrum. Naja. Was auch immer, mal ganz davon abgesehen, für mich eh vollkommen irrelevant, weil es ist jetzt nicht so, als gäbe es da super interessante Jobs im Rechenzentrum selbst. Keine Daten von Privatmenschen. Das halte ich mal für ein Gerücht. Es ist jetzt sicherlich nicht so, dass dort die Google Drive Sachen gehostet werden. Zum größten Teil, aber selbstverständlich werden dort, und sei es auch nur über Umwege von irgendeinem Anbieter, der sich dort was gemietet hat, Sachen von privaten Menschen liegen. Referenzkunden sind die Commerzbank, der Automobilzulieferer Fahrer und Lufthansa, okay. Oh ja, ist auch gut. Ja. Also ich finde das gut. Mich wundert ja, dass es überhaupt gebaut werden konnte. Und dass nicht auf den letzten Drücker noch irgendwie festgestellt wurde, dass da irgendwie seltene Froschart nistet oder so. Bei Nistenfrösche seltene Vogelart nistet und keine Möglichkeit gibt, das Rechenzentrum zu bauen. Es ist übrigens nicht der einzige Standort. Ich glaube, es gibt bei uns in Hanau jetzt noch ein weiteres Rechenzentrum. Und zwar, dort wo aktuell die provisorische Flüchtlingsunterkunft ist in Hanau, wird daneben ein Rechenzentrum gebaut. Das ist, wie heißt denn die Ecke? Mal kurz Maps aufmachen. Hier unten ist das. Moment. Bin verwirrt. Was ist denn was? Ja. Moment, spur mal kurz. Hier irgendwo, glaube ich. Ich glaube hier. Ich glaube, hier entsteht auch gerade ein Rechenzentrum hier irgendwo. Nein, ich suche nichts Neues. Ich sag nur, es wäre ja nicht verkehrt, was direkt um die Ecke zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob von wo es losgeht. Es könnte auch hier schon sein. Also hier irgendwie entsteht, glaube ich, auch gerade ein Rechenzentrum. Hier ist, soweit ich weiß, zumindest in Großalme, diese provisorische Flüchtlingsunterkunft irgendwo. Das sieht man daran, weil hier vorne alles voller Security-Leute steht. Das war früher so ein Ami-Checkpoint hier. Da weiß ich noch, nach 9/11 standen sie hier mit M16, M4s rum. Am Eingang und Sandsäcken hatten sie hier. Das war das erste Mal, dass ich außerhalb von Games bewaffnete Soldaten mit Gewehren gesehen habe. Da standen sie hier mit M16 rum und hier vorne in diesem Häuschen hockte einer mit Sandsäcken und einem, was weiß ich, was das gewesen ist. Eine M60 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mit einem MG rum. Als kämen jetzt hier die Terroristen in Großauheim. Naja, zumindest seit ein paar Jahren ist das ja leer. Die Amis sind ja alle weg hier. Das war früher hier alles Kaserne. Ich glaube sogar, dass hier unten war noch Kaserne. Also vielleicht war das hier theoretisch sogar mal ein Landeplatz oder so. Auf jeden Fall waren viele Amis hier in Hanau unterwegs. Aber die sind schon zu 95% alle weg. Bietet sich an, auf solchen Stellen Rechenzentren oder generell sowas zu bauen, weil es ist halt einfach viel ungenutzte Fläche. Auf einem anderen Kasernengebiet haben sie jetzt eine Siedlung gebaut. Da hast du recht, ja. Ja, die GoPro ist da. Ich muss mir noch eine Halterung. Entweder bestelle ich mir eine Halterung bei Amazon oder ich 3D-druck mir eine Halterung selbst. Für den Lenker. Straßennamen sind generell pepeger. Und wie gesagt, nein, ich suche nichts Neues. Aber es wäre doch cool, wenn Google irgendwas um die Ecke eröffnet und dann gibt es irgendwas Interessantes. Nicht, dass ich wirklich scharf drauf bin. Ehrlich gesagt bin ich überhaupt nicht scharf drauf, für Google zu arbeiten. Auch nicht für Amazon oder Microsoft. Aber es wäre zumindest mal interessant, wenn es in der Nähe was gäbe und es da tatsächlich coole Jobs gibt. Man ist ja mit seinem Arbeitgeber nicht verheiratet. Also wenn sich da was anderes ergibt oder mir irgendwas auf den Keks geht, schließe ich das nicht aus. Aktuell sieht's gar nicht so aus, jetzt nicht falsch verstehen. Aktuell finde ich es wirklich nice. Ja, wenn Google nicht so viel bezahlt, dann gehe ich da auch nicht hin. Das ist ganz einfach. Also, gewisses Niveau muss dann schon gehalten werden, ja. Ach, den Kram nicht umsonst schon 15 Jahre. Da muss ein bisschen Kohle bei rumkommen. Ich konnte heute Nacht gar nicht richtig pennen, Leute. Weil mir beim Umdrehen haben mir immer, wenn ich mich umdrehen wollte, da braucht man die Hände zum Umdrehen. Hat mir immer, wenn ich auf die Hände gedrückt habe beim Umdrehen, die Hände wehgetan an der Seite. Und ich hatte auch permanent so im Oberschenkel immer so ein bisschen noch Druck. Also das habe ich gestern, glaube ich, echt ein bisschen übertrieben. Ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Ich meine, insgesamt sind 50 oder 51 Kilometer jetzt sicherlich jetzt nicht mega viel. Gibt ja Leute, die fahren am Tag irgendwie 100 plus, aber für mich ist es viel. Und die Strecke ist es gar nicht, was mich gekillt hat. Der Berg hat mich gekillt. Also auf dem Hinweg und so überhaupt kein Problem, aber auf dem Rückweg, ihr seht manchmal sind so kleine Huppeln noch drin, da muss man mal eine Brücke hoch oder einen kleinen Anstieg hoch, Leute, das war brutal, nachdem ich den Berg hochgefahren bin. Diese kleinen Anstiege, da war ich immer mega kaputt danach gleich. Die Heartrate ist nicht, naja, durchschnittlich. Guck mal, hier hoch war die nicht niedrig. Hier war die niedrig, halbwegs. Hier war die wieder niedrig, aber hier war die heftig. Das ist nicht der Feldberg, nein. Das ist nicht der Feldberg. Das ist... Ja. Der da ist das. Ja. Hier bin ich hochgefahren. Übrigens, ich habe mal gestern euren Tipp befolgt, mal in Apple Da gibt es jede Menge Trails. Ich habe keine Ahnung, ob es dort irgendwie ein Rennen gibt. Aber den Namen für Berge gibt es einige. Das nicht nur, es gibt nicht nur den. Also es gibt auch welche, die sind über 2000 Meter hoch und heißen so. Ja, Pog. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte gerade irgendwas. Ja, Blobs und Ascher, danke schön für den Sub. Genau. Mit 40 dann, nee. Was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwie habe ich voll verdrängt. Ey, keine Ahnung. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist, glaube, da ist vieles Gewöhnungssache und auch. Und auch gerade so was Rücken und so angeht. Ich habe ja keine Rückenprobleme, was ich gut finde. Die meisten Leute schreiben mir irgendwas von Rückenproblemen. Gar nichts. Vielleicht habe ich mein Fahrrad doch halbwegs gescheit eingestellt. Zumindest. Und den Händen merke ich es halt immer noch, dass ziemlich viel Druck drauf ist. YouTube-Beef beigelegt. Ja, gibt's ja nichts Großartiges. Gibt's ja nicht wirklich irgendwas beizulegen. Gab ja gar nicht so richtig Beef. Also ich habe das Video von Golo geguckt und jetzt verstehe ich das auch. Ja, ich wusste ja nicht, dass das so halbes Kindheitstrauma ist. Mit den Augen. Ich dachte, es ist eher auf dem Niveau von der Max hat dicke Arme. So lacht man mal drüber und dann ist gut. Wer sich noch dran erinnert. Das war ja auch eine Zeit lang bei mir auf YouTube. Das fand ich jetzt auch nicht schlimm, aber klar, dann ist das was anderes. Also. Hätte ich auch nicht erzählt, hätte ich das gewusst. Ja. Dann lasst uns doch mal gucken. Ich mache das hier mal alles zu. Stimmt, für HelloFresh mache ich ja vielleicht auch Werbung. Mal gucken. Wo ist Shit Hub? Hier. Nee. Roblox, GitHub, Trends Weekly, das wollte ich angucken. Lass uns auch mal gucken, was trendet. Microsoft Autogen oder Autogen. Ach nee, ach das ist AI-Gedöns. Ah, ich dachte, da geht es um irgendwelche Language-Bindings oder Code-Generation. Für .NET irgendwas ganz was anderes. AI-Zeug. Na gut. Warum hätte das sonst auch so viele Sterne? Heute, ich habe schon fast über ein Kilo abgenommen. Oder eigentlich habe ich schon eher 1,5 Kilo abgenommen, seit ich angefangen habe, Fahrrad zu fahren. Das ist jetzt morgens eigentlich immer eine ganze Ecke unter 92, ohne dass ich irgendwas mache. Letztens sogar mal fast unter 90, aber das war auch Absicht. Da bin ich nach dem Fahren so komplett nur mit Unterhose auf die Waage gestellt. Wobei, das stimmt nicht, es war nicht unter 90, es war 90,2 oder so. Also, es bringt was. Man muss sagen, die Kalorienberechnung, was man verbraucht von Garmin, erscheint mir aber ein wenig pepeger zu sein. Gestern war Garmin der Meinung, ich habe 1400 Kalorien verbraucht in 3 Stunden. Das erscheint mir ein bisschen viel, weil das ist quasi die Hälfte von meinem Tagesbedarf. Irgendwie so in dem Dreh. Also das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber es ist ja letztendlich, es hat auf jeden Fall ordentlich was verbraucht. Ganz so viel bezweifle ich dann doch ein bisschen. Mittagessen ist zumindest wieder weg. So. AppRide. Build like a team of hundreds. Sagt mir nichts. Was ist das? Was ist das? China-Chinesen-Zeug? Okay. Keine Ahnung. Ist das sowas wie Firebase? Nicht. Doch, Firebase. Wollte gerade sagen, Fireship. Sowas wie Firebase, nur nur nicht Firebase. Ja, dann ist es sowas, okay. Dann, Alter, warum schreiben die nicht einfach irgendeinen Satz, den Leute verstehen, die das Projekt noch nicht im Detail kennen? Das, ich weiß nicht, das kriegen viele Projekte irgendwie nicht richtig hin. Open Source Notification Infrastructure. Ja, wahrscheinlich außer für iOS. Lul. AI? Moment. Sowas ist erlaubt? Ein Windows und Office Aktivator? Das heißt, man braucht keine Lizenzkeys mehr, beziehungsweise Lizenzkeys gibt es ja in der Form meistens schon gar nicht mehr. Java trendet. Algorithms. Ich kann das nicht aussprechen. Algorithm. Was? Implemented in Java. Programming Books, Codecamp, Tooljet. Low-Code-Plattform. Okay, geh mal weg. Open Core Legacy Patcher. Ach, das ist irgendein macOS-Ding. Ach, mich juckt's. Docs. Magic Mirror. Dass das immer noch trendet, das ist eines der most useless, overratedsten Smart Home-Dinger überhaupt. AI. Nee. Blazingly fast, written in Rust. Wir haben ja gestern wieder festgestellt, als wir den Valomat gemacht haben, es sollten mehr Leute Rust lernen. Weil Blazingly fast. Orca Slicer. Ah, okay. Ein Steuerungscode Generator für 3D-Drucker. Vielleicht taugt der. China-Chinesen-Zeug. Bruno am Start. Ja, sieht aus wie Postman. Aber es ist nicht Postman. Es ist Bruno. Was ist rausgekommen am Valomat? Ich glaube, wir haben sogar noch das Ergebnis. Nee. Haben wir nicht? Da weiß ich nicht. Es kam raus, ich soll FDP wählen. Der Markt regelt das. Moin, hat jemand Erfahrung zu DDR5 RAM 128 GB 4x32G Sticks versus 64? Du meinst, ob das geht? Ja, 128 sind auf jeden Fall überdimensioniert. Ja, wenn du einen Anwendungszweck für hast, warum nicht? Okay, keine Ahnung. Sind 128 GB in zwei Sticks nicht unverhältnismäßig teurer als in vier Sticks? Es ist jetzt nicht so, als würde die Taktrate unglaublich viel ausmachen. Ich weiß gar nicht, mit was ist mein RAM getaktet? Sieht man das im Task Manager? Wahrscheinlich nicht, oder? Sieht man das? Doch, hier, guck mal, da. Alter! Task Manager, High IQ Shit. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ja, wenn es die nicht in zwei Sticks gibt, dann kannst du auch nicht in zwei Sticks das machen, oder? Oh nein, ich bin übelst im Arsch. Okay. Also ich hab zweimal 32 Gig drinne. Und ihr seht's bei der RAM-Auslastung. Es ist jetzt nicht so, als würde ich hier in irgendeiner Art und Weise da an mein Limit kommen. Selbst wenn ich hingehe. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ist mir gerade random wieder eingefallen. Ich hab euren Tipp mal befolgt. Wir wollten auch gestern die Strecke angucken, wo ich Fahrrad den Berg hochgefahren bin. Euren Tipp befolgt und hab mal in Apple Maps geguckt, ob die Apple Maps Street View oder Apple Maps Look Around oder wie die das nennen haben. Und ja, die haben den kompletten Weg Street View mäßig in Apple Maps drinne. Leider hat Google den nicht und wie hieß das andere? Mapillary hat das auch nicht. Aber Apple hat's drinne. Leider kann man Apple Maps nur auf Apple Geräten verwenden und nicht im Browser. Deswegen bringt mir das jetzt hier auch nichts. Es sei denn, wir installieren uns macOS in der VM und benutzen es dann in der VM. Man muss aber halt sagen, macOS in der VM läuft halt mega kacke in der VM. Aber um mal irgendwie was aufzumachen und kurz zu zeigen, reicht es natürlich. Ich mach mal kurz Arch, by the way. Wir sind ja hier Rolling Release. Machen mal eine Runde Package Updates. Pac-Man Beste. Guck mal, wie schnell das geht. Yum und Abt hätten jetzt erstmal 3 Stunden rumgerödelt. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 2-3 Minuten rumgerödelt, bis das durch gewesen wäre. Und Pac-Man macht einfach Flutsch, Bam, fertig. Bei meinem Rechner vielleicht nur, ja, aber trotzdem. Ich hab's ja schon mal ausprobiert, virtualisiert. Allerdings war das macOS in VirtualBox. Da gab's irgend so ein Installer-Skript auf GitHub für. Und das ging, aber das war nicht schön. Okay, erstmal updaten. Und dann Reboot. Und hoffen, dass der Kernel, wenn ich jetzt den neuen Kernel nehme, die VM nicht laggt. Es gibt nämlich anscheinend irgendein Problem mit aktuellen Linux-Kernels und meinem VM-Setup, dass der Input laggt. Und um das zu beheben, habe ich den aktuellen LTS-Kernel laufen, guckt. 6.5.5, wobei, ist das der LTS-Kernel? Auch immer, werden es gleich sehen. Wo am besten eine eigene Mail-Domain hosten, will das endlich angehen? Ich würde überhaupt nicht E-Mail selbst hosten. Also ich meine, eigene Domain hosten, da gibt's, also eigene Domain registrieren, gar kein Ding. Habe ich auch einige. Aber da Mail selbst machen, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn du einfach nur E-Mails bekommen willst auf der Domain, dann bietet so gut wie jeder, also jeder Registrar so eine Catch-All-Weiterleitung. Und wenn dir das nicht reicht, dann würde ich irgendeinen Anbieter nehmen, der das macht. Ich würde es echt nicht selbst machen. E-Mail selbst hosten ist so ein Ding, das habe ich lange aufgegeben. So, mal gucken, ob der Lag weg ist. Ich habe jetzt nicht auf die VM geguckt. Ich könnte das Schädel schon direkt gesehen. So, schauen wir mal, ob der Lag weg ist. Ganz einfach testen, indem ich die Taste durchgedrückt habe und wenn es laggt. Ah. Leute, scheint nicht mehr zu laggen, oder? Fixed, würde ich mal sagen. Lag fixed. Ja, daheim mit dynamischer IP hosten geht eh nicht. Nimmt keiner deine E-Mails an. Ich dachte ehrlich gesagt, es ging hauptsächlich ums Empfangen. Wobei selbst da, ne, wenn du willst, dass direkt eingeliefert wird, kannst du auch vergessen. So, ich würde sagen, Lag ist weg. Hackle. Oh, nice. Dann gucken wir noch mal schnell fertig. Okay, das ist das, was ich trenne. Was trennt denn im... Ups. Was trennt denn im .NET-Umfeld? Langweilig, langweilig, langweilig. Langweilig, langweilig, langweilig. Maui, MonkaS. Ich verstehe. Wie gesagt, ich warte nur noch auf den Blogpost von Microsoft, dass Maui eingestellt wird. Langweilig. God Potato. Okay, was ist das? No Description. Based on the history of potato... Security stealths, okay. Hätte ich vom Namen her mir eigentlich schon denken können. Osu! Endlich, ja. Endlich trenne das mal. So, Terraria Mods. Demo-Anwendung. Langweilig. Was? Noch mehr Security-Stells. Langweilig. Was ist das für ein bescheuerte Projekt-Description? Da weiß man schon mal nicht, was es sein soll. Ach, okay, doch. Kerberos, das ergibt tatsächlich sogar Sinn, dass das so heißt. Okay, alles nicht so spannend. Naja, war jetzt nicht so viel Spannendes drin diese Woche. Ja. Also nicht auf das Video von Leroy, ich habe auf das Reaction-Video, auf das Leroy-Video reacted. Also, das reicht. Auf das Original-Video müssen wir nicht nochmal reacten. Live Underflow, richtig. Ja, da müssen wir nicht nochmal reacten. Ah, mir juckt die Nase. Genug Reactception. Wie lange das her ist? Ich glaube letzte Woche. Du kannst so viel reacten auf Reaction von mir, wo ich reacte, wie du willst. Ich glaube letzte Woche haben wir das angeguckt, oder? Wo blocht's? Es ist doch hier. Aufwachen, Schrie. Jetzt siehst du doch sogar schon in der Vorschau. Ist doch sogar schon in der Vorschau drin. Netflix-Games sind schlecht. Ich wusste noch nicht mal, dass Netflix überhaupt Games hat. Seit wann hat Netflix Games? Nicht Gains, Games. So, hat YouTube noch irgendwas Spannendes? Hitler uses Docker. Das ist halt so ein bisschen wahrscheinlich wie für einen Spanier die El Risitas Videos. Die Dinger sind halt meistens nicht lustig, weil du halt die Sprache verstehst, die da drin gesprochen wird. Und die Amis oder generell die restliche Welt kickt sich ein auf die Videos. Ich glaube, ein Spanier findet die ganzen kickW El Risitas Videos nicht lustig, weil er halt Spanisch versteht. Nach 20 Jahren PC, warum ich zum Mac gewechselt bin. Also ein bisschen Hipster geht immer. Mal ganz davon abgesehen, wenn ich die Auswahl hätte, wenn ich nichts hätte unter Windows, was halt besonders gut unter Windows funktioniert und nicht unter Mac oder schwierig unter Linux, das ist ja der Grund, warum ich Windows verwende, dann würde ich auch lieber Mac verwenden oder gleich Linux. Aber es gibt halt Dinger, die ich unter Windows mache, die sich anbieten, unter Windows zu machen. Ja. Zum Beispiel Spiele spielen. Oder meine Videos für YouTube. Oder auch Livestream, wobei man das auch in anderen Plattformen kann. Deswegen bin ich halt unter Windows und unter Linux. Parallel. Also Linux ist schon mal allein schon deswegen wichtig, dass wir das hier anmachen können. Counter-Strike 2 killt CSGO. Ja, da ist ja von auszugehen, dass CSGO ziemlich dead ist, wenn CS2 richtig raus ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist CS2 richtig schon am Start? Oder ist das immer noch so Public Beta jetzt? Es gibt kein CSGO mehr. Siehst du mal, inwieweit ich das nicht verfolgt habe? Ja, wird überschrieben. Ja, ergibt ja auch irgendwo Sinn. Die wollen ja nicht zwei Main-CS-Titel so parallel haben als Service-Game. Kann man, verstehe ich schon. Spannend ist es wieder nicht, was es hier gibt. So, was können wir uns denn angucken? Was haben wir denn hier? Windows, was ist das denn? Windows 11 Update, was ihr euch schon immer gewünscht habt. Okay, das ist das. Ja, das wobei. Ist eigentlich, wir gucken das, aber eigentlich müssen wir es nicht gucken, weil wir haben es letztens in der VM ausprobiert. Das einzig Gute an diesem Windows 11 Update, was mich persönlich richtig überzeugt hat und was absolut lächerlich ist, dass es nicht drin ist, also dass es bisher nicht drin war. Was bin ich hier sehend? Und dass man hier die Sachen entgruppieren kann. Der Rest war jetzt eher verhalten, ja. Moment, LSD-Reaction. Moment, was zum... What? Das Thumbnail verstehe ich nicht. Wir gucken jetzt. Wir gucken. Also, ich werde mir das nicht angucken, weil ich habe keinen Bock auf Reaction-Videos zu reacten. Das ist immer absolut PPG-Kram. Ach, LSD steht für lohnt sich das? Ach so. Ja, dann. Lohnt sich das, ja. Deutschland neue Megaprojekte. Wenn wir Megaprojekte machen, dann werden die ja prinzipiell immer nicht fertig. Oder irgendwann 30 Jahre zu spät. So, was können wir uns denn angucken? Was haben wir denn? Windows 11. Komm, wir gucken das jetzt schnell an. 12 Minuten fertig aus. Hast du Dev Home schon ausprobiert? Ich habe mir das angeguckt und nicht den großen Vorteil davon erkannt. Zumal ich komplett meinen Entwicklungskram unter Windows eingestellt habe. Ich verwende exklusiv nur noch meine Linux-VM dafür. Und ich mache schon seit Jahren .NET nur unter Linux. Ich weiß ja immer noch nicht, warum manche Leute der Meinung sind, ah, das wird nicht gescheit funktionieren. Spätestens seit es Rider gibt und .NET Core funktioniert das. Besser unter Windows als unter besser unter Linux als unter Windows, für mich zumindest. So. Dann lasst uns hier mal kurz reinschauen.
Guck mal hier, das
Guck mal
ist Windows
hier.
11. Guck mal hier, das ist Windows 11 und das bekommt jetzt ein großes Update. Und hat dann hier unten so ein Copilot-Icon. Das ist.
Ja, und noch viel besser, es hat endlich entgruppierbare Taskleisten-Dinger. Der größte Abfuck seit Windows 11 Release. Man kann es endlich entgruppieren. Ich meine, die Taskleiste hat immer noch weniger Funktionalität als unter Windows 98, aber immerhin sind absolute Basics wieder da.
Ist das in Windows integrierte künstliche Intelligenz-Tool von Microsoft? Da kann ich
Das
einfach.
haben wir sogar schon ausprobiert im Stream. Das war okay, aber ich verstehe immer noch nicht genau den großen, ja, weiß nicht, den ganz großen Sinn davon. Du kannst diesem KI-Tool sagen, Windows Dark Theme, Windows Light Theme und sowas, was für die Settings ganz cool ist, weil niemand mehr durchblickt, in welchem Settings-Dialog unter Windows irgendwas zu finden ist. Für den Rest muss es eigentlich nicht wirklich im Desktop integriert sein.
Sagen, ich möchte eine Eingabeaufforderung haben, aber mit gelber Schrift auf rotem Hintergrund. Zack. Oder ich brauche ganz dringend ein neues Hintergrundbild mit einer Seekuh, die mit einem Jetpack über Hannover fliegt. Zack. Also ein bisschen Handarbeit muss ich noch übernehmen, aber Copilot sagt mir zumindest genau, was zu tun ist. Und es gibt KI jetzt auch in anderen Windows-eigenen Tools. Zum Beispiel hier im Screenshot-Programm.
Das ist auch schon lustige Entwicklung, oder? Die Lösung ist natürlich nicht, die Settings einfacher zu machen, sondern eine KI zu entwickeln, die einem hilft, dadurch zu navigieren. Ja, so sieht's halt aus 2023.
Snipping-Tool. Ich sehe hier ein Bild mit einem Text und habe keine Lust, den abzuschreiben, Rahmen drüber ziehen, dann wird der Text erkannt, ist im Zwischenspeicher und ich kann den dann irgendwo reinwerfen. Ganz cool, oder? Und
Moment. Das heißt auch Captchas, na gut, das sind die ganz, ganz alten Captchas. Die funktionieren ja schon seit irgendwie 5 Jahren nicht mehr richtig.
Dann wird der Text erkannt, ist im Zwischenspeicher und ich kann den dann irgendwo reinwerfen. Ganz cool, oder? Und man kann endlich die blöde Taskleistengruppierung abschalten.
Ja, endlich! Was? Das ist ohne Scheiß das einzig Sinnvolle für mich in diesem Update, dass man dieses nervige Gruppiertsein von den ganzen... Ich meine, man sieht es doch hier an meiner Tastleiste. Guck mal, ich habe so viel Platz und dieser Platz wird nie für irgendwas benutzt. Nie, der ist einfach immer leer.
Wahnsinn. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr das jetzt schon nutzen könnt. Vieles klappt allerdings auch noch nicht so gut. Bleibt dran.
Moment, ich dachte, das ist jetzt raus. Soll das nicht 22 H2 werden? Ist nicht bald Windows 23 H2, ist das jetzt nicht langsam, aber sicher mal so? Ach, im vierten Quartal kommt das erst. Wobei, wir haben das vierte Quartal. Haben wir das vierte? Ja, wir haben das vierte Quartal. Quartal ist 3 Monate. Release Date. Ja, das haben wir ja schon ausprobiert.
Komm hier, bye. Dieses Video wird gesponsert von
Pogger Sellout.
Balkonkraftwerke kennt ihr ja. Also ihr installiert auf eurem Balkon oder sonst wo zwei Photovoltaikmodule und steckt die in die Steckdose. Und schon spart ihr richtig Stromkosten. Privat bietet euch förderfähige Plug-and-Play-Balkonkraftwerke. Da ist alles aus einer Hand, also Solaranlage, Montagesystem und die Anmeldung wird auch für euch übernommen. Und ihr kriegt lebenslange technische Beratung. Die dritte...
Moment, ich krieg so lange technische Beratung, wie der Hersteller Bock drauf hat und solange es den Hersteller noch gibt.
Generation der Privatanlage.
Wobei, eins muss ich echt mal sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, was es für einen Hersteller... genau war. Ich glaube, Corsair war das. Oder Corsair, oder wie auch immer man die ausspricht, richtig? Von denen habe ich mal auf eBay, also ich hab mir mal auf eBay so einen, das war zu der Zeit recht modern, es gab so Mini, die Dinger gibt's heute gar nicht mehr hier, Shuttle Mini PC. Sowas, ja. Sowas in der Richtung habe ich mir damals gekauft, das ist schon ganz lang her. Das war... Fuck. Es war wahrscheinlich irgendwie so 2003 oder so. Keine Ahnung. Es ist lange her. Zumindest war dort Corsair-RAM drin. Arbeitsspeicher. Und der. Oder ja, wahrscheinlich war es eher 2007. Eher 2007 oder so, denke ich mal. Zumindest. Ja, 2007. Zumindest war da Corsair-RAM drin und der war auch schon ein paar Jahre alt. Das war gebraucht, was ich mir gekauft habe. Und Da bin ich irgendwie der eine RAM-Riegel hatte Probleme. Und da habe ich mit der Seriennummer geguckt, was das für ein RAM ist und wann der hergestellt wurde. Und der RAM war irgendwie, frag mich nicht, irgendwie 8 Jahre oder so, 7, 8 Jahre alt. Aber das war Premium Corsa RAM und da haben sie geworben mit lebenslange Garantie. Und da habe ich den Support angeschrieben damals, 8 Jahre oder so, nachdem der, oder 7 Jahre nachdem der RAM verkauft wurde. Habe ich gesagt, Jungs, mein RAM ist kaputt, lebenslange Garantie. Die haben mir anstandslos ein neues Pack geschickt. Also, da war ich schon nicht verkehrt.
Anlagen ist 2024 ready, da gilt ja die neue Bagatellgrenze und die dritte Generation erzeugt auch bis zu 30% mehr Leistung dank intelligenten Wechselrichter und bifazialen Solarmodulen. Und die Wechselrichter kommen aus Deutschland. Schaut doch mal auf privat.de/stecker-solaranlagen.
Werbung Ende.
Ja, Mensch, endlich mal wieder ein Windows-Video. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Aber Windows kriegt jetzt wirklich einen ganzen Haufen neuer Funktionen. Und das ist ein Video wert. 23H2 heißt das Update, was in den nächsten Tagen ausgespielt werden soll. Oder vielleicht habt ihr das auch schon. Details dazu, was, wann, wie kommt und wie ihr...
Ich habe das Gefühl, ein Ausbilder erzählt irgendwelche merkwürdigen Sachen und weiß nicht, wovon er spricht. Also ganz ehrlich... Eine Software, die jeder haben will, du musst erstmal eine Software herstellen, die jeder haben will. Das heißt, du musst erstmal was finden, was jeder haben will. So easy ist das nicht. Und die muss zumindest auch mal halbwegs das halten, was sie verspricht, weil ansonsten kauft sich dafür garantiert keiner Support. Also insofern, wo das gut funktioniert ist, wenn du SAP bist oder sowas, was schon, sagen wir mal, ein größeres Business Enterprise Modell hat und eben schon verbreitet ist. Oder Oracle, ja, Oracle ist noch ein geileres Beispiel für, so nach dem Motto, ja, eigentlich brauchen wir keine Oracle Datenbank, aber wir machen trotzdem eine Oracle Datenbank. Dann schon, aber so du als einzelner Entwickler kannst du das eigentlich mehr oder weniger knicken.
Ihr beschleunigen könnt, dass ihr die neuen Funktionen bekommt, gibt's am Ende des Videos. So, jetzt aber erstmal die unserer Meinung nach 5 wichtigsten Funktionen des 23H2 Windows Updates. Nummer 1. Taskbar-Gruppierung ist endlich abschaltbar.
Ja,
ja, das klingt
beste.
Nach einer kleinen Änderung, aber
ja.
Laut eurer Kommentare in älteren Windows 11 3030
sehe ich genauso.
Euch
endlich.
Und ich habe mich da ja auch schon mehrfach drüber aufgeregt.
Endlich.
Bislang war es so, wenn ihr 2 Fenster eines Programms geöffnet habt, dann hat Windows die gruppiert.
Es ist so dumm.
Und das ist dann im schlimmsten Fall so.
Es ist so dumm. Ich verstehe bis heute nicht den Sinn dahinter, warum man das haben will. Man hat einen 16:9, teilweise einen super ultra widescreen Monitor, aber nein, von der Taskleiste benutzt man nur das erste Viertel.
Die auch noch gleich heißen. Ihr geht da also mit der Maus drüber und da steht dann zweimal einfach das Gleiche. Es wird nicht mal eine Vorschau angezeigt, die kommt nur bei ungruppierten Programmen. Also absolut nachvollziehbar, dass das viele Leute nervig finden, weil man im Zweifel ausprobieren muss, welches Fenster
richtig
welches
dumm.
Ist. So,
richtig
nun kann man
dumm.
Aber auf die Taskleiste rechtsklicken, dann Taskleisteneinstellungen auswählen, Verhalten der Taskleiste und auf Taskleisten Schaltflächen kombinieren und Beschriftungen ausblenden und von immer auf nie gehen.
Ja.
Und dann werden die nicht mehr gruppiert. Endlich. Aber zumindest bei meiner Version gibt es hier trotzdem keine Vorschauen, wenn ein Programm mehrere Fenster offen...
Ich finde es auch sehr befremdlich, dass du eins anklickst und kriegst mehrere angezeigt. Das ist sehr, sehr weird-champig. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie man es schaffen kann, 2023 in Windows, also nach irgendwie, was weiß ich, 40 Jahren Windows oder so, das schlechter zu machen als unter Windows 98. Das leuchtet mir nicht ein.
Hat und ich dann mit der Maus drüber gehe.
Du kannst ja noch nicht mal mehr gescheit Dinge auf die Taskleiste ziehen. Gehen nur ganz bestimmte Sachen.
Statt einem Vorschaubild kommt da dann wieder nur die Liste der Fenster. Ich hoffe, dass das ein Bug ist, der noch behoben wird. Nummer 2.
Microsoft gibt einfach einen Scheiß drauf mittlerweile.
Windows Copilot.
Ja, das habe ich echt nicht gebraucht. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass ich das so gut wie nie benutze. Wobei, man weiß es nicht. Vielleicht stellt sich das ja doch ganz cool raus für manche Sachen. Aber wahrscheinlich werde ich das so gut wie nie benutzen.
Assistent neben dem Startbutton. Ja, rechts neben dem Startbutton und dem Suchfenster befindet sich nun dieses Symbol hier. Das ist der sogenannte...
Also Chat, ich weiß, dass du das, dass das wahrscheinlich sogar so ist, ja? Wahrscheinlich hat sich das wirklich einer gedacht, dass das was mit Aesthetics zu tun hat. Aber ernsthaft, wenn Microsoft wirklich denkt, bei Windows wäre, mit wäre ästhetisch noch irgendwas zu machen, der benutzt sein eigenes OS nicht. Windows ist so ein zusammengestückeltes Mischmasch der letzten 30 Jahre. Mein Lieblingsmenü, um das zu demonstrieren, ist immer noch das. Ich meine, das hier kennt ihr ja alle noch. Aber mein Lieblingsmenü, um das zu demonstrieren, ist immer noch das hier. Einmal das hier, ja. So, das hier und Properties und dann Customize das hier. Guckt euch mal, also erstens, dass man das hier schon mal nicht resizen kann. Guckt euch mal die Icons an, die hier drin sind. Leute, das sind einfach die hässlichsten Oldschool-Icons überhaupt. Warum hat Windows nicht mal eine gescheite Icon-Datenbank drinne, beziehungsweise einen ordentlichen Icon-Customize-Dialog? Ihr wolltet schon immer mal diesen 8-Bit-Pixel-Baum haben als Icon, oder? Das sind nicht mal 256 Farben, das sind 16 Farben oder so. Also ich glaube, dieser... Guckt euch das hier an, Mann! Das ist WordPad von Windows 3.11. Da hieß es noch nicht... Wie hieß denn das? Write hieß das, glaube ich, damals. Also hier, guck mal. Dieser Dialog ist das beste Beispiel dafür. Das ist Windows Design Mischmasch der letzten 40 Jahre. Ja, beste hier. Oh, Hi-Res. Hi-Res Bookmark Pictures. Also da ist bei Windows wirklich nichts mehr zu retten.
Copilot, eine auf Bing Chat basierende KI. Und Bing Chat basiert ja wiederum auf GPT-4 von OpenAI, also den Machern von ChatGPT. Und die beiden Tools sind ähnlich. Also ChatGPT und Bing Chat haben aber unterschiedliche Charaktere. Darüber hatten wir ja schon mal ein Video gemacht. Bing neigt zu beleidigtem Verhalten, wenn ich das mal so vermenschlichen darf. Also wenn Bing irgendwas nicht passt, beendet es sehr abrupt das Gespräch. Wenn ich also schreibe...
Ich könnte mir vorstellen, dass das Bing macht, dass man es nicht so... dass es nicht so leicht entgleist. Microsoft hat mit selbstlernender AI, die ein bisschen in die falsche Richtung läuft, haben sie ja schon Erfahrungen gemacht. Erinnert sich noch einer an den Nazi-Twitter-Bot von Microsoft? Die haben vor Jahren mal, Tay oder so hieß dieses Ding, die haben vor Jahren mal einen Twitter-Bot rausgebracht, der eben menschlich antworten sollte, und lernt, was so abgeht. Problem ist halt Twitter. Und der hat halt gelernt, was auf Twitter so abgeht. Und der hat dann schon nach ein paar Tagen übelsten, ja, fragwürdigen Kram gepostet. Und er wurde dann auch abgeschaltet direkt.
Kann es sein, dass du ein bisschen dumm bist? Ist auch fies, ja. Aber dann sagt Copilot, das ist nicht nett von dir, auf Wiedersehen. Und dann wird mir hier im Copilot vorgeschlagen, dass ich mich entschuldigen kann. Aber das wird alles dann nicht mehr registriert, wenn ich da drauf klicke. Ich muss dann die Konversation ganz neu beginnen, also auf Fangen wir von vorne an klicken. Aber gut, so ist er halt drauf, der oder die Bing Copilot. Wenn ihr jetzt übrigens denkt, ich kann Bing Chat ja auch einfach im Browser benutzen, ist dieser Copilot einfach nur ein Shortcut da drauf? Jein. Also die Funktionalität ist auf den ersten Blick gleich. Das heißt, wenn ich sage, schreib mir ein Gedicht über Seekühe, dann kommt bei Bing Chat im Browser und bei Copilot das Gleiche raus. Aber der Copilot kann einige Windows-Funktionen direkt aufrufen. Ja. Also zum Beispiel in den Dunkelmodus schalten, Fokussitzungen aktivieren oder vorinstallierte Programme wie den Editor starten.
Soll ich euch mal was verraten? Wisst ihr, was so richtig cool wäre? Wenn man unter Windows für solche Funktionen einfach sinnvolle Shortcuts festlegen könnte, ja? Zum Beispiel, wie ich es hier mit Desktop-Switchen habe. Dass man das einfach auf einen Shortcut legen kann. Ich meine, ich kann unter Windows auch Desktop switchen, aber nur relativ umständlich im Vergleich zu Windows-Taste 1, 2 hier. Oder dass ich einfach mir auf Shortcuts legen kann, was ich auf Shortcuts legen will, und dann ist gut. Das wäre natürlich nice, aber das ist zu PC-zentrierte Bedienung. Microsoft will ja lieber tablet-zentrierte Bedienung auf dem Desktop machen. Sieht man ja auch den ganzen Anwendungen an. Guckt euch aktuelle Windows-Software an, die sieht nicht aus wie von Desktop, die sieht aus wie irgendein beschnittenes Tablet-Version davon.
Immer noch eine Sicherheitsfrage abnicken. Programme starten geht also definitiv smoother, wenn man einfach auf Start
Gamble, drückt, danke für den Sub.
Edi eingibt und Return drückt.
Das ist ja nice. Als ich Bing gefragt habe, ob mein Fensterrahmen aus PVC ist, hat es gesagt, ich soll meinen Fensterrahmen anzünden und schauen, ob es tropft. Wahrscheinlich hätte das funktioniert, ja. So, weiß gar nicht, warum du dich darüber aufregst, doch legit. Nee. Virtuelle Desktops sind immer die gleichen. Das Einzige, was an Desktops virtuell ist, sind nicht die Desktops, sondern die Fenster. Das heißt, es virtuelle Desktops zu nennen unter Windows ist halt richtig bescheuert. Ja, Teams 2.0, gibt es das nicht seit gestern? Oder vorgestern? Das ist auch der Grund, warum das alte Teams jetzt Teams Classic heißt. Weil bei uns auf der Arbeit wurde Teams letztens umbenannt von Teams in Teams Classic. Was da neu ist, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Das gucken wir uns tatsächlich mal an. Gleich. What's new Teams 2.0? Preview? Es ist nicht mehr Electron-based, oder?
Dann wird halt der Editor gestartet. Aber wenn man zum Beispiel nicht so genau weiß, wo man in den Windows-Menüs den Dunkelmodus aktiviert, dafür ist der Copilot dann natürlich praktisch. Was mich einigermaßen beeindruckt hat, ich habe Copilot gesagt, ich möchte gerne eine Eingabeaufforderung mit gelber Schrift auf rotem Grund haben. Und Copilot hat dann gefragt, soll ich eine Eingabeaufforderung öffnen? Ja, sollst du. Aber das war dann halt mein normales Terminal ohne die geänderten Farben. Ich habe dann nochmal nachgefragt und dann spuckte Copilot aus, ich soll doch einfach mal Color CE eingeben. Ja, und das hat dann sofort geklappt. Das ist also alles so eine Mischung aus Automatismen und manuellen Eingriffen, aber man kommt schon irgendwie zum Ziel. Und das in einigen Fällen womöglich schneller als mit einer normalen Suchmaschine. Copilot bzw. Bing Chat haben jetzt als Bildgenerator DALL-E 3 integriert. Das Ding ist noch nicht so gut wie Midjourney, aber halt dafür kostenlos und es kann zumindest mit Text besser umgehen als Midjourney. Hier steht zum Beispiel CT3003, das kann man sogar lesen. Bei Midjourney kommen meist nur irgendwelche Hieroglyphen. Ja, und dann kann man halt einfach sagen, ich möchte mein Windows hinter...
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass AI-Bildgenerierung sehr viel Probleme hat mit Text.
Hintergrundbild durch...
Deswegen ist es damit auch schwierig, irgendwelche Produktlogos, wo Text drin vorkommt, zu designen. Einfach nur Logos geht, aber mit Text ist schwierig.
Eins mit einer Seekuh austauschen, die auf einem Jetpack über Hannover fliegt. Und dann öffnet der Copilot den Hintergrundbilddialog und generiert das Bild. Ich muss das Bild dann manuell abspeichern, aber kann dann hier direkt auf Fotos durchsuchen klicken und zack, habe ich das Hintergrundbild. Und das Bild selbst finde ich ganz okay, muss ich sagen, auch wenn hier Hannover einfach aus ganz vielen Versionen des neuen Rathauses besteht. Manchmal geht es auch ein bisschen in die Hose. Als ich gesagt habe, dass Copilot so ein Fenster einrasten soll, hat es das zwar gemacht, aber wenn ich dann hier auf Erkunden geklickt habe, kamen dann Infos
Wikipedia zu Fenster
im Bauwesen. Ja, also Fenster. Ja gut. Aber der Copilot ist ja auch noch ganz klar als Vorschauversion deklariert. Sogar hier im Icon ist unten Pre zu lesen für Preview. Da wird also noch dran rumoptimiert. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft mehr praktische Sachen möglich sein werden. Sehr interessant wird vor allem auch der angekündigte kostenpflichtige Copilot für Office 365, wo man dann direkt in Excel und Word und so weiter Dinge generieren lassen kann. Das dauert aber noch. Nummer 3, Texterkennung im Screenshot-Tool. Diese Funktion finde ich wirklich praktisch. Man ruft einfach mit Windows-Taste Shift-S das in Windows integrierte Screenshot-Programm Snipping-Tool auf, markiert in einem Bild irgendeinen Text und klickt dann hier unten auf dieses Text-Aktion-Symbol hier. Okay. Und dann wird der Text erkannt und kann...
Das ist in der Tat ganz praktisch. Kann es auch QR-Codes lesen? Das wäre natürlich auch nochmal extra nice.
Kann den einfach kopieren und irgendwo als Text einfügen. Also zumindest ich kann das sehr gut gebrauchen, weil ich oft den Fall habe, dass ich zum Beispiel Text googeln oder bingen will, der aber nur als Bild vorliegt. Oder
also ich DuckDuckGo immer nur.
Irgendjemand irgendeine Info als Bild schickt und ich die dann nicht.
Haben andere schon lange, naja, Microsoft braucht ja da immer eine Weile für. Ich meine, guckt euch mal Notepad an und jeden x-beliebigen anderen Texteditor. Bei Microsoft dauert das alles.
Manuell abschreiben muss. Das klappt übrigens sogar mit alten, einfachen Captchas. Nummer 4, wirklich gute Live-Untertitel. Das gibt schon etwas länger. Das ist jetzt nicht erst im 23H2-Update dazu gekommen, aber weil die Funktion viele noch nicht kennen, erwähne ich die hier nochmal. Windows kann jetzt Live-Untertitel auf Deutsch. Und zwar funktioniert das mit jeder Audioquelle. Zum Beispiel bei Podcast hier mit CT-Uplink. Die Windows-Untertitel sind qualitativ deutlich besser als zum Beispiel die automatischen von YouTube. Und die können auch sogar Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen. Ich gehe mal davon aus, dass Whisper dahinter steckt. Das ist ja Open Source von OpenAI und OpenAI arbeitet ja mit Microsoft zusammen. Wird wohl Whisper sein. Zum Aktivieren dieser Live-Untertitel einfach auf Start und dann Live eingeben, da werden die dann schon vorgeschlagen. Für Deutsch muss man dann eventuell noch einen Sprachpack nachinstallieren, weil die Erkennung lokal auf dem eigenen Rechner und nicht in der Cloud funktioniert.
Hallo, ich wollte euch nur einmal kurz fragen, ob ihr vielleicht Lust habt, einmal unten hier auf Abonnieren zu klicken und vielleicht auch die Glocke, weil wir sind kurz vor 100.000 und dann kriegen wir so eine Plakette, die wir uns an die Wand hängen.
Der silberne Playbutton. Ich überlege gerade, wo habe ich denn meinen silbernen Playbutton? Gute Frage. Nächste Frage. Irgendwo im Schrank wahrscheinlich. Ich habe den hier nicht an der Wand hängen oder so. Ich habe keine Ahnung, wo ich den habe.
Nee, wirklich, wir sind da wirklich sehr heiß drauf. Wir sind peinliche Menschen. Aber wenn ihr uns den Gefallen tun wollt, dann klickt da doch gerne mal. Dankeschön.
Nummer 5, ganz viel Kleinkram. Windows 23H2 hat über 100 neue Funktionen. Unter anderem hat der Explorer jetzt hier oben so einen Empfohlen-Balken, wo Windows die für mich vermutlich relevantesten Dateien anzeigt. Naja, gut. Das klappt bei mir nur so halb gut. Sagen. Ja, und jetzt noch ein paar Sachen, die ich hier jetzt erwähne. Die sind bei mir aber noch nicht freigeschaltet, deshalb konnte ich die noch nicht ausprobieren. Aber Microsoft hat sie angekündigt. Es soll eine automatische Backup-Funktion.
Das haben wir doch ausprobiert. Das war doch ganz grausam weird-champig. Das war das, wo ich nicht gecheckt habe, wie man restoren kann, gell? Könnt ihr euch dran erinnern? Backup ging, aber restore ging nicht.
Für OneDrive geben. Das heißt, wenn ihr Windows
auf
dem neuen Rechner habt, könnt ihr eine vorhandene Installation aus der Cloud wiederherstellen. Also mit euren Dateien und euren installierten Programmen und so. Außerdem soll das vorinstallierte Malprogramm Paint KI-Bildgenerierungsfunktion.
Da hat die Welt drauf gewartet.
Bekommen. Last but not least,
Paint endlich KI-Support.
Windows soll endlich nativ mit anderen Archivdateien als ZIP umgehen können, also zum Beispiel RAR oder 7.
Das funktioniert auch, das haben wir ausprobiert. Allerdings, wohlgemerkt, nur entpacken, nicht packen.
Müsst ihr also in Zukunft nicht mehr den Shareware-Hinweis von WinRAR wegklicken. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz die Hintergründe des Updates. 23H2 heißt das, hatte ich ja schon gesagt. Und das klingt irgendwie, als wäre es das zweite Update im Jahr 2023. Aber so funktioniert das nicht bei Microsoft.
Nee, das ist einfach nur das ist nur der Release-Zeitpunkt. Zweites Halbjahr. Ursprünglich war das mal ein bisschen wie bei Ubuntu, ja. Bei Ubuntu hieß es ja auch 22.04, 22.10. Das hatte Microsoft auch. Dann haben sie H1, H2 draus gemacht. Aber es muss nicht zwangsläufig unbedingt H1 gegeben haben.
Warum auch immer. Es gibt laut Microsoft zurzeit immer nur ein großes Funktionsupdate pro Jahr. Das hieß halt letztes Jahr 22H2 und dieses Jahr 23H2. H1-Version gab es nicht, also zumindest nicht in der Windows Desktop-Version, sondern nur für Microsoft Holographic, für die AR-Brille HoloLens. Also
Moment, das Ding benutzt noch irgendjemand?
Ja, sehr speziell. Okay, jetzt habe ich euch wahrscheinlich verwirrt, sorry. Wichtig ist nur, das große jährliche Funktionsupdate kommt sehr wahrscheinlich für alle Windows-Installationen in den nächsten Tagen über Windows Update. Womöglich ist das Update bei euch sogar schon installiert, aber Microsoft schaltet die Funktion erst
nach. Was ist eigentlich aus Google Glass geworden? Gibt's das noch? Das Einzige, was ich von Google Glass in Erinnerung hatte, ist, dass einer der Google-Gründer was mit der Google Glass-Entwicklerin hatte. Frag mich nicht, warum das in den Medien gewesen ist damals, aber ich glaube, das gibt's nicht mehr.
nach frei. Es ist leider sehr, sehr undurchsichtig und ich vermute, dass sogar Microsoft nicht so genau weiß, wann was wo kommt. Fakt ist, zumindest den Copilot bekommt ihr in der EU erstmal nicht automatisch, obwohl der sogar in anderen Ländern schon in der 22H2 aktiv ist. Laut der Website Dr. Windows ist der Grund dafür, dass der Copilot offenbar zurzeit nicht im Einklang mit dem Digital Markets Act der EU ist. Wenn ihr das KI-Tool trotzdem schon nutzen wollt, klickt ihr einfach mit rechts auf den Desktop, dann neu, dann Verknüpfung, dann fügt ihr diesen Befehl hier ein, steht unten auch in der Beschreibung.
Aha.
Und benennt die Verknüpfung dann zum Beispiel Copilot. Wenn ihr die Verknüpfung dann doppelklickt, startet der Copilot. Tada! Und wenn ihr auch die anderen Sachen alle ganz dringend sofort haben wollt und ein bisschen risikofreudig seid, könnt ihr unter Einstellung Windows Update hier das Windows Insider Programm aktivieren. Da gibt es vier Kanäle.
Das mache ich nur in der VM. Das gebe ich mir für meinen normalen Rechner nicht.
In absteigender Stabilität. Canary Channel, da werden auch Sachen getestet, die am Ende womöglich gar nicht in der finalen Windows-Version kommen. Der Entwicklungskanal ist etwas stabiler, kann aber auch noch ziemlich buggy sein. Der Beta-Kanal ist schon zuverlässiger und der Release-Preview-Kanal ist von allen quasi der sicherste. Aber die Windows-Version ist hier auch nur minimal aktueller als die offiziellen normalen Windows-Builds. Die Release-Preview-Version ist auch die, die ich hier in diesem Video verwendet habe. Und die heißt konkret Build 22.631.23.
Logisch. Ne? Hätte man sich denken können.
61. Was ihr aber noch bedenken müsst, wenn ihr Windows Insider aktiviert, dann müsst ihr erlauben, dass eure ganzen Telemetriedaten zu Microsoft geschickt werden. Also, wenn ihr das sonst abgeschaltet habt, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee für euch.
Jo.
Mein Fazit. Ich bin tatsächlich positiv überrascht, dass Microsoft offenbar doch ein bisschen auf die Kundschaft hört und endlich diese nervige Zwangsgruppierung in der Taskleiste.
Ja, dem geht's genauso wie mir. Das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert bei diesem Update.
Ich finde die Texterkennung des Snipping-Tools und die sehr stabilen Live-Untertitel wirklich...
Ah, das ist cool,
die
aber...
Die Funktion des großen Windows-Updates ist aber...
Das Taskleisten-Kopieren ist tatsächlich für mich das Spannende.
Copilot und ja...
Der juckt der mich nicht. Nett, der geht mir so am Arsch vorbei, der Windows-Copilot.
Ich bin davon überzeugt, dass das eine wirklich praktische Alltagsfunktion werden wird. Aber
juckt mich überhaupt nicht.
Wenn ich zum Beispiel in der Lage bin, in normaler Sprache irgendwelche komplexen Excel-Aktionen zu bewerkstelligen, dann fände ich das definitiv praktisch. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Wie seht ihr das? Alles Quatsch oder sinnvoll? Gerne in die Kommentare schreiben und tschüss.
Du. Wupp, wupp, wupp. Ja, das wundert mich nicht. Microsoft ist ja da generell eher so am Sammeln. Also eher am mehr Sammeln als am zu wenig Sammeln. Es ist auch witzig, wenn man Windows neu aufsetzt. Wir haben das ja letztens hier für eben genau für 23H2 zum Testen gemacht. Ich glaube, die VM habe ich schon längst wieder gelöscht. Zumindest. Ach nee, das war noch der Proxmox-Test. Zumindest ist mir das da auch wieder aufgefallen beim Installer, dass du nach dem Installieren erstmal gefühlt 5 Minuten anklicken musst. Nein, möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Und in manchen Dialogen kannst du gar nicht sagen, möchte ich nicht, sondern anstatt, kannst du sagen, alles oder nur Basic schicken. Also du musst manche Sachen zu Microsoft schicken. Also es ist alles schon etwas, naja, ziemlich für den Arsch. Und was mich auch extrem abfuckt, ist dieses, sie brauchen unbedingt einen Microsoft-Account. Das ist so unglaublich unsinnig. Für ein Desktop-System einen Windows-Account zu benötigen oder einen Microsoft-Account zu benötigen. Ja, man kann das umgehen, ich weiß, wir haben es dann auch umgangen. Aber allein schon, dass das überhaupt eine Umgehung benötigt, finde ich bescheuert. So, was haben wir denn sonst als nächstes noch? Was ist das? Moment, was ist das? Super Jobs XXL. Fachinformatiker Systemintegration. Welt der Wunder. What? Okay, wo bin ich hier gelandet? Hat schon mal exquisite Bewertungen. Das ist bestimmt cringe, Alter. Oh, guck mal. Wobei, ist es nicht direkt mein Video? Unser Video wird empfohlen. Ja.
Hey,
also,
Leute.
Also, wen das interessiert, ja, kann sich das tatsächlich mal angucken, wo wir uns ein bisschen über die Physi-Ausbildung und generell Karrierewege unterhalten. Okay, komm, wir gucken mal den Anfang und dann entscheiden wir, ob es zu cringe ist oder geht, ja?
Superdrops XXL
Woody. Es wird schon gleich sehr laut gemacht.
Superdrops XXL Woody, Ihnen präsentiert von CWS Workwear.
Ja, das ist ja fast schon Kokona-Musik. Hell yeah. Was bin ich sehen, Alter? Sie sehen Superchops XXL. Das Toss-Musik, ja. Toss. Und die WM der Berufe, oje, ich ahne Schlimmes, Leute, ich ahne Schlimmes.
Mich hat es heute nach München verschlagen, zur Firma Computer Center.
Moment. Wenn ich mich richtig erinnere, heißen sie nicht Computer Center, sondern Computer Center. Nee, Computer Center, genau.
Heute darf ich den Arbeitsalltag von Nico Kelava begleiten und was der Computer Center. Und heute darf ich den Arbeitsalltag von Nico Kelava begleiten.
Computer Center.
Und was der für eine Ausbildung macht, das seht ihr jetzt im Einspieler.
Also die kenne ich. Über den Namen mache ich mich schon seit Jahren lustig, dass die Computer Center heißen. Ja, ich kenne die. Die sind bekannt, aber der Name ist einfach...
Was? Heute geht es um einen angehenden Computerfach.
Oh, Alter, Dice of Cringe. Dice of Cringe, Chat.
Ach Mann. Hat man mit seinem Auto Startschwierigkeiten, ruft man den gelben Engel. Der Computer braucht Hilfe von einem...
Was? Alter, was ist denn das für ein PC für Hintergrund? 1998 lässt grüßen, Mann. Okay, immerhin kein Diskettenlaufwerk mehr drin, sondern noch ein SD-Kartenreader.
Ach Mann, dessen Beruf etwas...
Und was macht der da überhaupt? Der sticht da aus in irgendwelche Lüfter gerade mit seinem Schraubendreher rein. Wobei, das beste Bild in dieser Richtung ist ja immer noch Handwerk, Lötkolben. Wobei das nicht so ernst zu nehmen ist jetzt. Das hier, das ist immer noch das beste Bild. Wir sind Handwerker, wir können das. Aber das ist, also... Nur mal, um das, dass man das, das ist, glaube ich, ein Fake-Bild. Also, jetzt nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, das ist ein Fake-Bild. Also, das ist keine wirkliche Werbung von denen. Das macht man so, wenn man besonders viel Kontrolle über die Spitze braucht, wisst ihr? Wenn man besonders feinfühlig sein muss, dann nimmt man den möglichst, wie bei einem Stift, möglichst weit unten. Das kommt bloß nicht auf die Idee, Leute. Das sind mal mindestens 250 Grad, eher 300, 305, je nachdem, was man da so lötet und was man da benutzt, ob man was mit Blei oder ohne Blei und so. Zumindest, das wird heiß as fuck, Alter, Leute. Ihr habt Brandblasen fürs Leben. Deswegen finde ich Lötkolben äußerst nice, die so hier sind zum Beispiel, ja. Die so, das sind kleine Lötkolben, die kannst du nicht hier nehmen, die kannst du da nehmen und die sind an so einem elastischen Kabel dran. Leider keine gescheiten Bilder hier. Die sind an so einem hier sieht man es gut. Sie sind an einem elastischen Kabel dran. Das ist ein kleiner Lötkolben an einem elastischen Kabel dran. Die finde ich persönlich sehr angenehm. Ja. Also die finde ich nice. Cheesy Pro, danke für den Sub. Ja. Das Ding finde ich allgemein cool, diese Lötstation hier. Welche Partei kam beim Wahl-O-Mat raus? FDP. kam raus. Ich glaube, meine Top 5 waren also Top 5 vom Wahl-O-Mat waren, glaube ich, erster Platz FDP, zweiter Platz, glaube ich, Freie Wähler oder sowas, dritter Platz CDU, vierter Platz AfD, fünfter Platz war irgendwie die, keine Ahnung, sowas Merkwürdiges, was ich noch nie gehört habe. Weiter.
Was umständlich beschrieben wird mit dem des Fachinformatikers Systemintegration.
Ja. Superjob XXL, der Name ist schon.
Wer kennt das nicht?
Ja, wer kennt es nicht?
Am PC funktioniert nichts.
Alter, diese Stockfotos, Mann!
Einen Neustart hat man längst schon gemacht. Doch das Problem bleibt. In der Ausbildung lernst du als eines von vielen Themen, was du tun kannst. Gerade in größeren Betrieben.
Wie alt ist der Beitrag? So top aktuell sieht es nicht unbedingt aus. Gut, ein Jahr alt, das hält sich noch, geht noch.
Mit vielen Mitarbeitern und noch mehr technischem Zubehör, von PCs über Laptops, über Drucker und Beamer, bis hin zu Smartphones und Tablets,
Druckerpatronen wechseln.
Kleinere und auch größere Aufträge auf die IT-Ex.
Welcher Fisi kennt's nicht? Druckerpatronen wechseln. Nee, ehrlich gesagt kenne ich es nicht. Ich musste nie Druckerpatronen wechseln und ich finde auch, das ist unter dem Niveau der meisten Leute täglicher der Druckerpatronenwechsler zu sein.
Experten zu. Als angehender Fachinformatiker Systemintegration benötigst du als eine der wichtigsten Voraussetzungen natürlich Interesse an Informatik und Mathematik.
Interesse an Mathe braucht niemand, der Fisi wird. Interesse an Basteln braucht man. Interesse an Basteln, Interesse an Technik, Interesse an ja, dem jeweiligen Gebiet, wo man unterwegs ist. Wenn man Anwendungsentwickler ist, natürlich auch am Programmieren, an Softwareentwicklung, aber in Mathe nicht so wirklich. Es hilft, sag mal so, es schadet nicht, wenn einen das interessiert. Aber notwendig ist es nicht. Also nur weil ein Informatikstudium einen ziemlich großen Mathe-Schwerpunkt hat, kann man das nicht auf die Ausbildung übertragen. Mathe für die Ausbildung und für die ist komplett irrelevant.
Voraussetzungen, natürlich Interesse an Informatik und Mathematik. Sprachtalent kann zwar auch von Vorteil sein, aber mit Englisch oder...
Hä? Den Zusammenhang kann ich nicht herstellen. Ach so, jetzt weiß ich, wie du meinst. So, wacht doch endlich auf, ihr Schlafschafe, meinst du sowas? So verschwörungsmäßig, ja? Ja, das kann man tatsächlich so interpretieren. Aber aufwachen könnte man auch einfach wortwörtlich mit aufwachen. So aus dem Bett und aufstehen. Aber das verstehe ich schon, dass das 2023 erstmal falsch interpretiert werden muss. Ja. Genau. Die Leute, ey, da hatte ich doch auch mal vor nicht allzu langer Zeit einen bei mir unter einem Video, oder war das nicht sogar hier im Stream? Irgendeiner, der dieses Schlafschaf-Video immer gepostet hat, da gibt's schon echt weird-champige Leute. Weiter.
Oder Französisch hat die Programmiersprache zwar auch von Vorteil sein,
Informatik
und Mathematik.
Mathe, Blödsinn.
Sprachtalent kann zwar auch von Vorteil sein, aber mit Englisch oder Französisch hat die Programmiersprache nichts zu tun, die du auf der Berufsschule lernst. Bash Script und Python.
Ist das so? Hat er gesagt Bash oder Batch?
Auf der Berufsschule lernst. Bash Script.
Ich glaube Bash, oder? Wenn Bash Script ergibt nicht wirklich Sinn, aber man erwartet jetzt ja auch nicht, dass der weiß, wovon er redet. Batch. Ich hoffe, niemand muss Windows Batch noch machen heutzutage.
Und Python.
Ich bin jetzt in den Büroräumen der Firma angekommen. Ich habe Nico direkt gefunden, zusammen mit deinem Ausbilder Christian Meyer. Ich bin richtig gespannt, was mich heute so am Tag erwartet. In dem Bereich bin ich echt eine absolute Niete und ich freue mich, dass ihr mich da ein bisschen mitnehmt. Aber bevor wir so richtig anfangen, möchte ich euch natürlich ein bisschen kennenlernen. Das heißt, erzähl einfach mal kurz über dich. Was machst du hier in der Firma? Wie bist du dazu gekommen?
Also ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung als Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration. Und bin ursprünglich zur Ausbildung gekommen, dadurch, dass ich schon damals im jungen Alter sehr hohes Interesse hatte im technischen Bereich und mich da auch
Nico, mach das.
Während der Schulzeit noch halt privat sehr viel damit beschäftigt habe. Und so ist das.
Ein kleiner Bastler, ein kleiner Frickler, so muss das sein, war ich auch früher. Waren wir wahrscheinlich alle irgendwann. Und eins muss man sagen, die Bastler, Leute, die gerne basteln und ausprobieren und so, das sind auch immer noch die besten Leute. Ja, im professionellen Umfeld kannst du vielleicht nicht mehr alles basteln, was du denn möchtest. Aber einen gewissen Hang zum Ausprobieren und Basteln brauchst du immer noch. Und das sind auch die besten Leute. Wann gibt es einen Groovy-Script-Stream? Habe ich nicht vor. Ich habe mal eine größere Sache gemacht. Das war so ein Confluence-Plugin bei der alten Firma noch in Groovy. Habe ich jetzt keinen großen Bock mehr drauf. Ich meine, die Sprache geht durchaus in Ordnung, aber sonderlich toll fand ich das nicht.
Dann zum anderen gekommen, genau.
Wahnsinn. Und was ist deine Aufgabe jetzt so gerade während der Ausbildung? Um was kümmerst du dich?
Also während der Ausbildung durchlaufe ich verschiedene Stationen. Also das wechselt dann.
Würdet ihr sagen, Fisi ist beliebter als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung? Nein. Ich würde sagen, ist beides recht gefragt. Außerdem, also ich würde nicht sagen, dass es da, ich meine, ich kenne jetzt keine Statistik, aber ich würde nicht sagen, dass das eine großartig beliebter ist als das andere. Also, Moment, meinst du jetzt Leute, die das machen wollen oder Leute, die gesucht werden? Aber selbst da würde ich sagen, geht eigentlich beides ganz gut klar. Außerdem, spätestens wenn du mit der Ausbildung fertig bist, wirst du feststellen, in der heutigen Zeit, klar, es gibt noch Entwicklungsteams und ja, es gibt auch noch hauptsächlich Admin-Teams, aber es gibt immer mehr größere Überschneidungen. Bei dir waren nur 90% Fisis in der Klasse. Bei uns gab es eine Klasse für Fisis und eine Klasse, also es gab unterschiedliche Klassen für Anwendungsentwicklung und für Fisis. Also, vielleicht hatten wir einfach in Frankfurt genug. Also ganz ehrlich, wer eine FIAE-Ausbildung gemacht hat, muss keine FISI-Ausbildung mehr machen. Das kriegen die Leute dann auch so hin, wenn sie sich ein bisschen... Wie gesagt, es gibt enorm viele Überschneidungen, auch unabhängig von der Ausbildung, wenn man sich das mal anguckt, allein schon den ganzen DevOps-Bereich, den es mittlerweile gibt. Ja, und ich weiß, jetzt kommt Reddit, actually, DevOps ist kein Beruf, DevOps ist eine Einstellung oder was auch immer da die Leute auf Reddit immer gerne schreiben, aber wenn ihr mal in der Stellenbörse danach sucht, werdet ihr feststellen, doch, es ist ein Beruf mittlerweile. Ja. Zumindest, es gibt sehr viele Überschneidungen heute, wenn man sich das mal anschaut. Wie gesagt, der ganze DevOps-Bereich, auch vieles im Cloud-Umfeld. Generell muss man sagen, gerade im Cloud-Umfeld, wenn es dort um Infrastrukturautomatisierung geht, wenn es um kontinuierliche Builds, Deployments, Rollouts geht und sowas, das hat viele Überschneidungen, sowohl von AE als auch von Systemintegration. Und die Leute kommen auch oftmals aus unterschiedlichen Richtungen. Ne? Also ich meine, ich habe das jahrelang gemacht und kam aus einer Fisi-Ausbildung. Und jetzt bei mir auf der neuen Arbeit haben wir einen, der in der Position jetzt auch eine Weile ist, der ursprünglich, also der sich um Automatisierungssachen sowas kümmert, der war ursprünglich mal Java-Entwickler. Also insofern, das geht aus beiden Richtungen. Ja. Und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, es ist unglaublich sinnvoll, ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken. Also es hat keinen Sinn, das kommt natürlich auch vor, aber es hat, finde ich, wenig Sinn, wenn man immer so auf die andere Seite schimpft. Das ist ja beliebt, ja. Also es ist bei Entwicklern zum Beispiel sehr beliebt, sich über irgendwelche Admins aufzuregen, so nach dem Motto, ah, warum kann man jetzt nicht einfach mal und warum ist das? Und es ist auch sehr einfach, sich bei Admins drüber aufzuregen, so nach dem Motto, ah, da können die nicht mal irgendwas entwickeln, was gescheit funktioniert und so. Also ich kann allen nur empfehlen, sich mal ein bisschen so das anzugucken, was für Probleme die andere Seite hat, hilft einem oftmals, seine eigenen Aufgaben besser zu machen. Und es kommen einfach bessere Lösungen am Ende raus, wenn sich auch mal ein Admin damit beschäftigt, was denn so die Herausforderungen für in der Softwareentwicklung sind, umgedreht, sich auch mal, also zum Beispiel, dass ein Admin sich auch mal die eine oder andere Programmiersprache anguckt, nicht, was vielleicht aber ein bisschen über, wir machen ein bisschen was in Bash rausgeht. Ja, also wenn Administratoren mal ordentlich was programmieren können, ist sicherlich nicht verkehrt. Und umgedreht, auch wenn sich ein Anwendungsentwickler mal ein bisschen damit beschäftigt, mit Linux, mit Cloud-Infrastruktur, mit seine Anwendung containerisieren, ist auch viel gewonnen. Dann funktionieren beispielsweise die Health-Checks auf einmal, die vorher ja total unsinnig gewesen sind. Das ist ein schönes Beispiel für, ja. Also, wir haben mehrere Entwickler bei uns auf der Arbeit. Manch einer hat überhaupt keine Ahnung von Infrastruktur. Und manche, merkt man, die haben sich durchaus mit Docker, Kubernetes und Cloud-Sachen schon beschäftigt. Und ein Beispiel, woran man das ganz gut erkennt, ist Health-Checks bei Anwendung. ChatGPT, wer weiß, was ein Health-Check ist im Containerumfeld? Ich denke mal, das wird den meisten noch irgendwas sagen. Also im Kubernetes-Umcheck gibt es im Kubernetes-Umfeld gibt es drei Health-Checks. Es gibt eine Startup-Probe, es gibt eine Ready-Probe und es gibt eine Liveness-Probe. Und das funktioniert, das ist für unterschiedliche Sachen da. Startup-Probe lassen wir mal durch. Der Unterschied zwischen Ready und Live-Probe ist, ich verwechsel die Dinge immer aus dem Kopf. Deswegen, es kann auch sein, dass es genau umgedreht ist, wie ich euch das jetzt erzähle. Die Ready-Probe ist dafür da, dass wenn eine Anwendung gestartet ist und bereit ist, Requests entgegenzunehmen, dass das signalisiert wird und Kubernetes nimmt dann die Anwendung in das Service Load Balancing automatisch mit auf. Ja, wenn der Ready-Check okay ist. Geht der Ready-Check auf Failed, dann wird die Anwendung aus dem Load Balancing rausgenommen. Die Liveness-Probe ist wieder, das ist was anderes. Wenn die Liveness-Probe fehlt, wird der Container neu gestartet. Das heißt, ein Anwendungsentwickler muss sich überlegen, was sein Health-Check zurückgibt im Fall der Fälle. Zum Beispiel, wenn die Anwendung intern gerade irgendwas macht und keine, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen gerade keine, irgendein Background-Job läuft oder so, der abgearbeitet werden muss, bis die nächsten Requests verarbeitet werden können. Irgendwas, einfach mal ausgedacht. Dann sollte die Anwendung, und das dauert 2 Minuten, dann sollte die Anwendung vorher in seinem Health-Check zurückliefern, ey, ich bin nicht ready zum Request annehmen. Umgedreht, mal angenommen, die Anwendung hat externe Abhängigkeiten zu irgendeiner Message-Queue und die Message-Queue ist nicht da, dann sollte der Health-Check dann sollte die Liveness-Probe failen, damit der Container neu gestartet wird und sich das beim Start neu verbinden kann, zum Beispiel, ja, weil man keinen eigenen Retry einbauen will. Und das habe ich gemerkt, die Leute, die Entwickler, die sich schon ein bisschen mit Cloud-Infrastruktur beschäftigt haben, die kriegen das deutlich, deutlich besser hin, sinnvolle Health-Checks zu implementieren, versus die Leute, die gar keine Ahnung haben, weil die haben meistens einen Health-Check, der einfach immer true liefert oder der, den es gar nicht gibt. Hat einfach gar keinen Health-Check. Und daran sieht man, das ist ein schönes Beispiel, das bringt immer was, ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken. Als Admin vielleicht mal die ein oder andere Programmiersprache lernen und auch ein paar kleinere Projekte machen, was natürlich auch hilft für interne Automatisierung, interne Tools zur einfacheren Administration und als Anwendungsentwickler auch mal gucken, okay, worauf läuft der ganze Kram? Ist schon sinnvoll. So, lange Rede, kurzer Sinn, weiter zu Nico.
Und da laufe ich verschiedene Stationen, also das wechselt dann regelmäßig und da ist man dann in verschiedenen Kundensituationen vor Ort.
Oh, vor Ort, Endkunde, hör mal auf!
Und sieht halt, was
Nico,
die
please.
Firma macht und kriegt halt einen guten Überblick, was alles so geschieht und was es für Möglichkeiten noch gibt, wo man gerne hin möchte.
Und du als dein Ausbilder, bist du genauso gestartet? Warst du auch schon immer Technik interessiert oder war das damals noch gar nicht so groß? Du bist bestimmt schon ein paar
Bei Tage mir länger. Früher gab's das alles noch gar nicht.
Ja, das ist richtig, ja. Also ich bin 15 Jahre in der Firma jetzt. Aber tatsächlich, nein, das ist nicht so gestartet. Also ich bin gelernter Maler.
Ich bin nicht.
Ja. Und habe dann auch noch eine Ausbildung als Energieanlagenelektroniker gemacht und bin danach zur Polizei gegangen.
Also, okay, der hat schon einiges durch.
War quasi Streifenpolizist. Ja.
Wahnsinn.
Und ja, irgendwann dann durch diverse weitere Schulungen. Und
was möchten Sie machen? Ja, einmal alles.
Privates Interesse in die Technik gerutscht. Und dann bei Computer Center eben angefangen und meine Zeit hier natürlich genutzt, um mich noch deutlich weiterzubilden.
Was mich natürlich mega interessiert, wo darf ich denn heute ein bisschen reinschnuppern? Wo nehmt ihr mich denn so ein bisschen mit in deinen Arbeitsalltag?
Also ich würde sagen, dass wir jetzt am Morgen erstmal damit beginnen, meine Präsentation, die ich für die neuen Azubis vorbereite, mal durchgehen. Das ist eine längere Präsentation, da werden wir nochmal so einen kleinen Zwischenstand uns anschauen und dann würden wir regulären Arbeiten.
Ich hoffe, er sagt nicht meinen Triggerspruch am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dann schauen wir da erstmal rein und in der Zeit, wo wir jetzt den Platz wechseln zu seinem Arbeitsplatz, gibt es einen kleinen Einspieler über die Firma und da schaut ihr mal, was da überhaupt dahinter steckt.
Die Computer Center AG und Co. OHG.
Der Name macht mich immer noch fertig, seit ich ihn kenne. Seit ich ihn das erste Mal gelesen habe. Ich meine, hätten sie nicht das Center auch noch ein A hinten dran machen können, dann wäre es wenigstens das Computer Center gewesen.
Ist ein führender, unabhängiger Anbieter von IT-Infrastruktur-Services und Lösungen für große...
Was haben wir denn hier? Ist das ein Plate oder sowas? Was bin ich hier sehend? Ja, sowas. Ist kein Plate. Das ist irgendein 1HE-Server. Für ein Plate ist es viel zu groß. Und da haben wir eine 10G-Karte, vielleicht, man weiß nicht, SFP-Ports, SFP-Plus-Ports, man erkennt es nicht so genau. Und 1000 hat der hier nur. Ah, gut, das ist der normale.
Unternehmen sowie.
Können wir da reininterpretieren, Chatke? Können wir anhand der blauen Schraube reininterpretieren, dass es eine IBM-Kiste ist? Ich finde, irgendwie sieht das ein bisschen, Lenovo ist es ja heute wahrscheinlich. Ich finde, das ganze Ding da unten sieht ein bisschen nach IBM aus, vom Style her. Aber das kann auch einfach täuschen und was ganz anderes sein.
Und Lösungen für Großunternehmen.
Ist nur ein Stockfoto, ja und?
Organisationen des öffentlichen Sektors. Weltweit arbeiten in der Firma 17.000 Beschäftigte, davon 6.700 in 25 Standorten in Deutschland und am Hauptsitz.
Da gibt es in Frankfurt auch. In Frankfurt gibt es auch ein Computercenter.
In 70 Ländern werden unterstützt bei der Beschaffung, Transformation und Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur.
Alter, den Sprecher haben sie auch die Aufgabe gestellt. Erzähl das mal so möglichst spannend und unspektakulär wie irgendwie möglich.
So wie bei ihrer digitalen.
Oh. Da wollen sie wieder zeigen, wie hip sie sind.
Umgestaltung.
Also bei Computer Center bilden wir jedes Jahr eine hohe Anzahl von Auszubildenden und Dualstudierenden aus. Jetzt im Oktober haben wir zum Beispiel insgesamt deutschlandweit 220 Auszubildende und Dualstudierende.
Okay, daran erkennt man, der Beitrag ist neuer. Das ist nicht wieder so ein Beitrag, wie wir letztens hatten, der irgendwie 7 Jahre alt ist und als neu verkauft wird. Sonst würdet ihr nicht Studierende sagen.
An 11 Standorten. Mit diesem Engagement zeigen wir ja, dass uns Ausbildung sehr wichtig ist. Wir stehen voll und ganz hinter dem dualen System der Ausbildung. Das heißt, ein großer Teil der Ausbildung findet theoretisch statt in der Berufsschule und der andere Teil praktisch.
Ah, du meinst, es war Fiber Channel? Das könnte auch sein.
Betrieb, und das ist halt eine hervorragende Möglichkeit für die Auszubildenden, wirklich verschiedene Bereiche kennenzulernen und zu schauen, wo sind ihre Fähigkeiten, welche Tätigkeiten machen ihnen Spaß, wo liegen ihre Interessen, um so dann wirklich in das Berufsleben starten zu können.
Wir sind jetzt direkt bei der ersten Tagesaufgabe oder Teilaufgabe. Du hast gesagt, du bereitest eine Präsentation für die neuen Azubis vor. Wie ist das? Ist das
Pixel versus
in der
Vektor.
Ausbildung, dass du Präsentationen hältst, oder ist es jetzt ja nur was ganz Spontanes, was du jetzt mal kurz machen musst?
Nee, das machen wir eigentlich in der Firma öfters so, dass wir sozusagen dem ersten...
Alter! Jetzt rückt euch doch mal nicht so auf die Pelle, Mann. Musst ihr da wirklich 3 Leute in die Ecke zwängen?
Lehrjahr Workshops anbieten, wo sie dann teilnehmen können. Die gehen dann auch
unangenehm,
über einen Arbeitstag. Und da werden denen halt Themen näher gebracht, um sie auch zu inspirieren und einfach so ein allgemeines technisches Wissen so näher zu bringen.
Warum habt ihr damit angefangen, eure Azubis so Präsentationstage machen zu lassen?
Wir machen das.
Weil man sich gedacht hat, das muss ein Azubi machen, weil man sich das von anderen abgeguckt hat, höchstwahrscheinlich.
Haben wir regelmäßig so, dass Auszubildende, die schon ein bisschen weiter sind fachlich, dann auch.
Ich finde das an sich gar nicht verkehrt, wenn man ab und zu mal ein paar Sachen vorstellen muss, weil man lernt an der Stelle eine ganz wichtige Sache. Tolle Sache machen alleine reicht nicht. Es ist besser, man macht nur halb so viel tolle Sachen und die andere Hälfte der Zeit redet man darüber, was für tolle Sachen man gemacht hat, anstatt die zweite Hälfte weiterhin tolle Sachen zu machen. Also, das ist durchaus sinnig.
Vermitteln an die neuen Auszubildenden, die also quasi cool. In der Zeit ein bisschen
davor sind. Oh, wie cool.
Zum einen fördert das so ein bisschen das Miteinander der Azubis. Und zum anderen festigen natürlich die, die es den anderen Azubis erklären, nochmal ihren eigenen Wissensstand.
Ja? Das stimmt außerdem, wohl. Sobald du eine Sache ordentlich erklären kannst, hast du es meistens verstanden.
Soll er hier natürlich ein bisschen so seine
Battleship, so ist es.
Üben. Und sowohl die Erstellung als auch das Halten. Und er zeigt mir halt jetzt,
also wie am besten mit ist, am besten ist halt, ich finde, es hat auch wenig Sinn, wenn man irgendeinen Müll aufbauscht zu, ist es geil. Ich finde, am besten ist, wenn man was Cooles gemacht hat, das dann auch dementsprechend so zu verkaufen. Aber insgesamt ist es ist enorm wichtig, dass das, was man gemacht hat, dass man das in irgendeiner Art und Weise gut verkauft im Anschluss.
Seinem Workshop aktuell ist.
Bin ich gespannt, was du alles da schon vorbereitet hast.
Ich würde dann hier einfach mit dem neuen Kapitel anfangen, das ich jetzt dazu gemacht habe, weil es wirklich eine lange Präsentation auch ist. Und da geht es jetzt um den Unterschied von Pixel und Vektoren. Da geht es darum, was der Unterschied zwischen Pixel und Vektoren sind, also den verschiedenen Dateiformaten. Genau, dann schauen wir uns hier einmal an, nach welchen Kriterien wir das Ganze dann nach.
Ob das Dateiformate sind, kann man sich jetzt drüber streiten, aber es ist klar, was er meint. Ja. Es wäre natürlich erstmal sinnvoll, den prinzipiellen Unterschied zu erklären zwischen Vektorformaten und Pixelformaten. Ja, also dass in einem Pixelformat quasi jeder einzelne Bildpunkt genau, also feste Auflösung, jeder einzelne Bildpunkt ist halt eine Farbe. Und bei Vektor ist es halt die Form mathematisch beschrieben. Dementsprechend kannst du Vektordateien halt auch skalieren, wie du willst. Geht es um SVG und PNG? Naja, eigentlich geht es hauptsächlich erstmal darum, was der Unterschied zwischen Vektor und Pixel ist.
Bewerten werden, was der Vorteil und Nachteil ist. Einmal die Bildgröße, was da die Unterschiede sind, der Dateigröße, welche Freiheiten das jeweilige Dateiformat halt bieten wird. Und dann machen wir noch eine kleine Zusammenfassung. Genau. Hier haben wir jetzt so ein Beispielbild für eine normale Bildaufnahme, wie man sie mit dem Handy oder einer Kamera machen könnte.
Sowas kriegst du halt nicht unbedingt gut in Vektor, ne?
Und jetzt schauen wir mal, wenn wir da weiter reinzoomen.
Dann wird's pixelig. Halt,
dass das Bild deutlich verpixelt wird.
Das ist der Klassiker.
Genau, und darauf will ich halt eingehen, dass man hier halt sieht, das ist jetzt sozusagen
ein gutes Beispiel.
Eine sozusagen Pixeldatei oder Rasterdatei, genau. Wenn wir uns das jetzt hier nochmal anschauen,
das ist ein gutes Beispiel.
Haben wir jetzt auf der linken Seite eine Vektordatei.
Ja.
Und
so eine schöne, hat er auch schön gemacht mit dem Ranzoom und so, finde ich gut gemacht.
Pixel- oder auch Rasterdatei genannt, daneben. So, jetzt wenn wir da genauer mal reinschauen, wenn wir noch weiter reinzoomen würden.
Schicke Präsentation, mit was hat er die erstellt?
Sehen wir hier, dass das bei der Vektordatei keine Punkte einzelnen sind, sondern Formen und Linien, sozusagen einzelne Farbflächen, auch wenn ich jetzt Überschneidungen hätte.
Das ist richtig, ja.
Und jetzt schauen wir mal rüber.
Schick.
Der Pixel-Datei,
mir. Dort bin ich gut gemacht.
Wir gehen weiter rein und es wird nur noch unschärfer.
Das heißt, wir arbeiten heute an der Präsentation weiter oder was ist der weitere Tagesablauf?
Naja, also Vormittag haben wir uns jetzt hier dafür auch Zeit genommen.
Der schmatzt immer so. Ich gibt Leute, die haben diese Angewohnheit. Mich nervt das immer übelst, wenn so beim. Ich nenne es so der Denkschmatzer. So, was sage ich denn jetzt?
Pause werden wir dann aber natürlich auch in den Alltag übergehen ein bisschen. Das heißt, er wird im Bereich des Rechenzentrums Monitoringaufgaben übernehmen. Und ja, das
da bin ich mal gespannt. Der
Verlauf auch für ihn für heute natürlich sein.
Noch ein bisschen der Olle Nagios rausgeholt.
Dann freue ich mich schon drauf, was mich da in dem Bereich erwartet. Und jetzt gibt es erstmal einen kleinen Einspieler über die Historie des Berufs.
Das Berufsbild des Fachinformatikers in Deutschland wurde am 1. August 2020 im Rahmen einer modernisierten Ausbildungsordnung aktualisiert.
Ja, es gibt jetzt nicht nur zwei Fisis, es gibt jetzt vier Fisi-Berufe. Ne? Es gibt Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, dann irgendwie Vernetzung und Dingsbums-Zeug und keine Ahnung. Und Datenanalyse gibt es da noch, glaube ich. Die neuen Berufe kenne ich nicht. Ich kenne auch legit niemand, der diese neuen Berufe anbietet oder macht.
Themen IT-Sicherheit und Datenschutz wurden deutlich ausgebaut.
Genau so. Ups.
Und die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz.
Genau so sehen die zwei typischen Fisis aus im Rechenzentrum, ja? Richtig nice trainiert im Anzug mit Krawatte und zeigen auf einen Server. Typisches Bild und mit einem MacBook. Typisches Bild zweier Fisis im Rechenzentrum.
Schutz wurden deutlich ausgebaut und die sozialen und personalen Kompetenzen rückten stärker in den Mittelpunkt.
Wo wir gerade beim Bild Pixel versus Vektorgrafik waren.
Berufe im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik, Datenverarbeitungskaufmann, Operator oder Programmierer. Vor gut 25 Jahren wurden die EDV-Berufe allesamt an Großrechnern eingesetzt. Der PC kam erst 1981 in die Firmen.
Ordentlicher Haus.
Vernetzungen erst in den Jahren darauf.
Wupp.
Zu jedem Arbeitsalltag gehört natürlich auch irgendwie eine gute Mittagspause. Und wir sitzen deshalb gerade schon mit ein paar Kollegen zusammen.
Machen die ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt Sellout oder was?
Ich freue mich richtig immer in solchen Situationen dann zu sitzen.
Ich freue mich immer in solchen Situationen zu sitzen, ich nicht. Freut sich irgendjemand auf solche gezwungenen Situationen, Mann?
Die anderen Mitarbeiter mal kennenzulernen.
Stimmt. Und außerdem, wo ist der gratis Obstkorb, Mann?
Hier ist immer wichtig, so, was macht ihr überhaupt in der Firma? Wie seid ihr hierher gekommen? Und macht ihr das Gleiche wie die zwei? Oder einfach mal drauf loserzählen.
Ja, also ich bin jetzt seit 30 Jahren bei Computer Center und habe als Techniker begonnen. Also ungefähr das, was der Nico mal werden möchte. Bin jetzt aber aktuell als Teamleiter, das heißt, habe die Personalverantwortung für 25 Technik- und Systemingenieure. Cool. Ja, und bin nebenbei auch noch Ausbilder, habe auch 5.
Ja, die sitzen dann übelst da beieinander, da würde ich schon wieder Zustände bekommen.
Betreue. Genau, und das macht viel Spaß.
Breit gestaffelt. Hört sich spannend an.
Ja, in 30 Jahren muss ja auch was passieren.
Man sollte nicht auf der Stelle stehen bleiben, aber ich glaube, das Unternehmen ist so vielfältig, was ich bis jetzt mitbekommen habe, dass man und was macht ihr?
Ich muss mal kurz ein bisschen skippen.
Also ich bin der Personalabteilung und...
Oh nee, HR ist auch am Start, jetzt ist vorbei.
Bei uns nennt sich das HR Senior Consultant, weil wir ja doch sehr international sind. Und ich betreue, falls Betreuung erforderlich ist, die Teamleiter, wenn es um verschiedene knifflige arbeitsrechtliche Themen geht. Genau. Aber wir verbringen regelmäßig auch die Mittagspause da auch miteinander. Und wir haben dich auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, genau. Mit dem Statement davor, aber du kannst dich trotzdem noch mal vorstellen.
Was? HR Consulting? Moment. Die wird dann gefragt, wenn... Hä? Was auch immer.
Genau, also...
ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Ich bin Conny Karlscheuer. Ich bin auch ganz klassisch im Personal angesiedelt, kümmere mich hier auch um das Thema Ausbildung. So alles von der Einstellung bis zum Übertritt, viel, was dahinter läuft an Konzeption. Bin auch die Personalverantwortliche für die Azubis. Und bin bei den fachlichen Themen eigentlich raus. Dafür habe ich ja unsere Ausbilder.
Dafür gibt es dann die Ausbildung.
Genau, und auch wie den Christian, den ihr schon kennt.
Das wirkt so gezwungen alles.
Der sich dann halt einfach um die fachliche Betreuung der Azubis kümmert.
Hast du schon eine Abteilung gefunden, wo du sagst,
da fühle ich mich schon mega wohl? Oder sagst du, ich lasse mir noch...
Sag jetzt bloß nicht Windows.
Alles offen bis zum Ende, mal schauen, was ich jetzt noch so entdecken darf im nächsten Jahr.
Ja, also bis jetzt habe ich mich gut zurechtgefunden in allen Abteilungen und überall...
Oh, das ist diplomatische Antwort, das muss er jetzt sagen, weil sein Chef dabei ist.
Mit den Kollegen, mit denen man sich auch gut versteht, auch privat auch zum Teil gut versteht. Aber bei mir ist es ja jetzt, ich bin ja noch im zweiten Layer, wäre das jetzt noch ein bisschen zu früh zu sagen, wo ich mich jetzt endgültig so ansiedeln möchte.
Ja, zumindest mal zu wissen, was einem passt so.
Erst nochmal das große, genau, breite Feld dann abarbeiten.
Genau, alles inspizieren und dann schauen, wo es lang geht. Genau.
Ich finde es aber auch schön, wenn man sich es wirklich offen lassen kann und dann am Ende halt sagt, okay, das ist die Abteilung, wo ich sein möchte. Mhm. Aber du kannst dich ja auch noch weiter, wer Ausbilder was für dich?
Die jeweilige Abteilung muss wahrscheinlich auch sagen, den hätten wir gerne.
Im Moment vorstellen?
Im Moment noch nicht. Aber
wie alt er ist, keine Ahnung. Gab nichts. Aber mal ganz davon abgesehen, ist es auch wurscht. Du kannst auch mit 30 noch eine Ausbildung machen heutzutage. Ist alles kein Ding.
Was es kann immer noch mal kommen.
Ja.
Okay, ja, kommt da noch irgendwas?
So unterstützen, weil ihr sagt, ja, bestimmt möchtest du auch
nicht. Ich scroll mal ein bisschen vor. Ich will eigentlich wissen, was die jetzt noch mit Moni... Ja, okay, geht weiter.
Weiter voranschreitet, wird der Beruf des Fachinformatikers für Systeme...
Das juckt mich auch nicht. SAP. Paints Champ. Die haben hier einfach random irgendwelche Sachen auf die Tafel geschrieben, oder?
Bildungsmöglichkeiten... kann man sich zudem sehr gut auf einen Aufgabenbereich spezialisieren. Aber auch im Unternehmen spannend, wenn ihr installiert habt, was benötigt wird, um auf den Kunden zu richten, dass sie als
Stand da gerade Fettverbrennung? Habe ich da gerade Fettverbrennung
so
gelesen?
Aufeinander abstimmt, dass sie als komplexe Systeme den speziellen Kundenanforderungen gerecht werden.
Was auch immer.
Wir sind jetzt gerade im Azubi-Büro.
Ah, okay, interessant. Was haben wir denn da hinten? Ist das... Ist das PRTG? Was ist denn das? Was bin ich da sehen, Chat? Ist das PRTG? Okay, da sind die für mich schon mal raus, Alter. Windows-Krempel.
Und...
gerecht werden.
Wir sind jetzt gerade im Azubi-Büro.
Bin ich unglaublich blöde, ein Azubi-Büro. Ich finde es viel sinnvoller, wenn die Azubis dabei sind. So ein für sich losgelöstes Azubi-Büro ist so ein... Ja, finde ich blöd. Kann man sich ehrlich drüber streiten.
Und hier hat Nico ja gerade eine Aufgabe. Vielleicht nimmst du mich gerade kurz mit, was jetzt genau seine Aufgabe gerade ist.
Wir können natürlich nicht in der Realität gewisse Sachen üben, ja? Also gerade wenn es um Störfälle oder solche Sachen geht beim Kunden.
Ja, gut.
Deswegen üben wir solche Szenarien innerhalb der Firma, in unseren eigenen vier Wänden, wo wir eben solche Sachen simulieren können, damit unser Mitarbeiter oder in dem Fall der Nico dann vor Ort auch wirklich fit ist für solche Sachen.
Hat das dann jetzt schon was mit dem Bildschirm daneben zu tun? Also ist das dann schon sowas, was er dann vor sich hat?
Genau, das ist quasi jetzt hier ein Beispiel auch für so ein typisches Monitoring-System, wo man diverse Systeme sieht, die im Rechenzentrum laufen und wir haben für ihn ein...
Ja, also ich weiß nicht, ob PRTG taugt. Ich glaube schon, weil es benutzen nicht umsonst viele. Aber wenn irgendein Laden PRTG benutzt, heißt das für mich immer schon, die sind sehr Windows-zentriert. Und da hätte ich schon mal keinen Bock drauf.
Einen Störfall auch vorbereitet.
Oder sehr Microsoft-zentriert.
Wo jetzt eine der Komponenten vom Netz genommen wird und somit einen Alarm auslöst. Und ja, Nikos Aufgabe ist es halt in dieser Übung zum Beispiel zu erkennen, ja, okay, wo muss ich hin, was ist das Gerät und was sind die Maßnahmen, um es wieder in den Betrieb zu nehmen.
Und das wäre dann auch wie beim Kunden,
Alarm.
Er wäre vor Ort beim Kunden, auf einmal passiert irgendwas und seine Aufgabe ist, das so schnell wie möglich wieder zu lösen,
1:1.
Damit der Kunde arbeiten kann.
Genau.
Okay. Hast du so Störfälle schon öfter bearbeitet oder ist das jetzt erst so ein neuerer Teil deiner Ausbildung? Nee,
tatsächlich beginnt es jetzt erst mit dem Monitoring.
Die tun ja gerade so, als wäre der Kern des Ganzen das Monitoring-Systems. Das Kern des Problems ist, also bei sowas, ist nicht, dass man aufs Monitoring guckt und feststellt, ho, da wird was rot, und dann ist es immer das Gleiche, was man machen muss, dass es wieder grün wird. Dieses, huch, es wird ja rot, ist eigentlich nur so, ach ja, jetzt müssen wir mal gucken. Und das eigentliche Problem ist ja dann, okay, was ist denn kaputt? Es gibt ja auch durchaus genug Störungen, wo Monitoring so direkt gar nichts zu sehen ist. Ja, kann man sagen, vielleicht nicht richtig gemonitort, aber so ein kompletter Systemausfall ist ja nun wirklich schon das Seltenste. Das, naja, egal. Ordentliches Monitoring ist natürlich trotzdem wichtig.
Bei mir, und genau, deswegen bin ich auch gespannt, was da jetzt bei rumkommen wird.
Wir haben ja der Ausbilder dabei im Notfall. Muss er es richten und dir alles zeigen, dann kannst du es dir einmal angucken.
Das ist ja genau das, was ich sage. Das ist verkehrt. Du kannst nie auf alle Fehlerfälle vorbereitet sein. Du kannst Ahnung haben von einem Themengebiet und dann selbst im Fall der Fälle, wenn was kaputt geht, dahinter kommen, was eigentlich kaputt ist. Aber so dieses, aha, im Monitoring wird was rot, und so, das ist jetzt immer exakt das Gleiche, was ich machen muss, dass es wieder grün ist. Das ist halt komplett verkehrt.
Okay.
Genau. Ja, hier können wir jetzt eigentlich auch schon sehen. An der Stelle
ein Ping.
War da zuvor ein grüner Haken. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel noch grün. Hier sehen wir jetzt, dass diese Verbindung verloren gegangen ist. Und deine Aufgabe ist es jetzt, im Rechenzentrum nach dem Rechten zu sehen.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Rechenzentrum und gucken, was da passiert.
Also seriously, ich verstehe, das ist für den Beitrag gemacht und so, ja. Und ich will nicht sagen, dass das nicht vorkommt, aber kompletter Serverausfall ist ein ganz, ganz kleiner Teil der Fehlerfälle.
Wir sind jetzt direkt im Data Center.
Im Data Center von Computer Center.
Ist auch ordentlich Lautstärke. Ist ein richtig schöner Arbeitsplatz. Was ist jetzt deine Aufgabe? Also hier ist, für mich ist hier Kabelsalat, wobei es ein sehr geordneter Kabelsalat ist.
Das ist ja noch echt. Also, da habe ich schon Schlimmeres gesehen.
Und was ist es überhaupt für eine Fehlermeldung?
Ja, also, eins der Geräte, genau genommen der Alarmsensor, hat die Verbindung verloren. Hey,
schönes Konsolenkabel rein.
Das ist auch
das,
was wir auf dem Monitor vorher gesehen haben. Ja. Nico,
okay, hat da irgendjemand den Port runtergefahren, um lustig zu sein?
Weiß anhand der Beschreibung, die wir auf dem Monitor gesehen haben, weiß er ungefähr, wo das ist. Ja, das heißt, er weiß schon, an welches Gerät er ran muss. Allerdings muss er jetzt natürlich noch feststellen, welche dieser Leitungen die Verbindung tatsächlich verloren hat.
Okay.
Muss sich dazu natürlich auf das Gerät einloggen und muss diverse Diagnosen laufen lassen, und zu sehen, wo die Verbindung weg ist und die natürlich auch wieder herrscht.
Das heißt, in seinem aktuellen Lernprozess ist er jetzt schon so weit, dass er diese Fehlermeldung grob analysieren kann.
Okay. Ja. Das ist sehr Business Enterprise-mäßig Werbevideo jetzt halt gemacht. Das ist cool oder irgendwie fachmännisch klingt oder so. Meinst du, im Monitoring zu sehen, System antwortet nicht mehr, System ist, Server ist down, das ist nicht schon gleich die Beschreibung dafür, was gemacht werden muss. Außerdem ist das eines der seltensten Fälle, dass das ganze System weg ist.
Aber noch nicht zu 100% alleine lösen. Ist das jetzt so richtig?
Also einen Port hochfahren kann der Nico garantiert. Der macht den Eindruck, als weiß er, was er treibt. Der kann garantiert einen Port hochfahren.
Kann er wahrscheinlich schon alleine lösen. Allerdings noch nicht so sicher, dass man jetzt sagen könnte, man könnte ein reales Umfeld zum Kunden.
Also, ein Port hochfahren. Ich habe da so viel Vertrauen, hätte ich in den Nico, dass der das hinkriegt. Und wahrscheinlich würde das auch easy hinkriegen, wenn ich der Ausbilder neben ihm stehen würde.
Gehen.
Und wahrscheinlich kriegt er es auch easy hin.
Was hast du jetzt gemacht? Das blaue Kabel hast du angeschlossen.
Das ist ein Konsolenkabel.
Wir haben uns jetzt mit dem Konsolenkabel angeschlossen, damit wir hier auf die Benutzeroberfläche von dem Switch zugreifen.
Warum muss es ein Windows-Notebook sein? Monkeys.
können, um hier halt zu schauen, wo jetzt eigentlich das Problem ist und wieso er nicht mehr ansprechbar ist.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen.
Also haben wir jetzt hier das entsprechende Programm geöffnet und uns angemeldet und jetzt...
Im Prinzip wird er gucken, ob irgendjemand lustig war und den Port runtergefahren hat. Und mal ganz abgesehen davon, dafür musst du doch nicht ins Rechenzentrum per Konsolenkabel. Aber gut, ich gette das schon, das ist für den Film halt.
Zeig mir hoffentlich, Christian, wie wir da am besten vorgehen, um...
Eigentlich solltest du einen Teil schon wissen. Nein, also...
Ich mag den Ausbilder nicht.
Tatsächlich suchen wir uns jetzt erstmal raus, welches der Interface denn aktuell nicht funktioniert.
Leute, ich hatte recht. Irgendeiner war lustig und hat den Port runtergefahren. Moment, Cisco Port hochfahren. Das war doch die Logik von No Shutdown ist Port hochfahren, gell? Ich habe mal einen CCNA gemacht vor 15 Jahren. Mehr weiß ich nicht mehr. Achso, und EN am Anfang. Und EN. Das ist eine Sache, die kriege ich im Kopf noch zusammen. Man geht auf eine Cisco-Kiste drauf. Als erstes gibt man EN ein. Für Enable. Und dann muss man Conf T? Nee, das war was anderes, gell? Und dann sagt man No Shutdown. War Conf T? Siehst du mal, ich hab's doch tatsächlich noch irgendwo ein bisschen im Kopf drin. Conf-T und dann muss man irgendwie in die Port-Config, ja? Und dann muss man in die Port-Config und dann sagt man No Shutdown. Ja, also ein bisschen was ist hängen geblieben, Leute. Ein bisschen was ist hängen geblieben.
Ja? Der Befehl dafür ist Show Interface,
ja?
Interface und den Status.
Ah. Erstmal Putty Fullscreen. Wir haben damals immer Minicom verwendet, aber wir hatten auch das Glück, keinen ekligen Windows-Notebook verwenden zu müssen, sondern wir hatten noch so ein richtig fettes, ich weiß noch, damals, T50? Gab's da sowas? So ein ganz fettes? Ja, so ein richtig dickes, genau. So ein richtig dickes mit Metallscharnieren. Und da hatten wir Ubuntu. Was wird denn das sein? 8.04 oder so drauf. Und das wurde jahrelang nicht aktualisiert. Das hat wahrscheinlich heute immer noch Ubuntu 8.04 drauf. Das liegt wahrscheinlich auch immer noch im gleichen Schrank. Also als ich weg bin, lag das noch da. Und jetzt ein Dreivierteljahr später wird es wahrscheinlich immer noch da liegen. Und da gab's nur Minicom drauf, also installiert. Und das hat gereicht. Das war halt unser Konsolen-Notebook. Das musste nicht geupdatet werden. Ich meine, heute weiß ich nicht, ob man noch Minicom verwendet, aber das war halt was für serielle Verbindungen. Jetzt mal als Halbwissen, gibt es nicht eine Möglichkeit, ohne Konsolen, ohne den Befehl aufs Kleinste zu wissen? Ja doch, Google benutzen. Oder du drückst auf der Command-Line Fragezeichen. Unter Linux würde ich Tab-Tab drücken, dann zur Auto-Complete. Unter Basisco drückst du immer Fragezeichen, dass du siehst, was es noch für Möglichkeiten gibt, dein Kommando zu vervollständigen. Deswegen, Google plus sich ein bisschen basic-mäßig auf dem System auskennen, sodass man sich zusammenreimen kann, was man machen muss. Aber für grundlegende Sachen wie Port hochfahren und sowas, dort ist, das weiß man nach einer Zeit eigentlich. Aber warum kein GUI? Es gibt für einige Switches tatsächlich mittlerweile Webinterfaces, aber ich weiß nicht, ich habe wirklich sehr lange nichts mehr großartig mit Netzwerk-Hardware gemacht. Also es gibt durchaus mittlerweile, glaube ich, sogar Cisco-Switche, die Konfigurations-UIs haben, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Cisco-Switche heute nach wie vor auch über CLI administriert werden. Das hat einfach den riesen Vorteil, dass du sehr viel Funktionalität einbauen kannst, wo du halt ja ansonsten den UI für bauen müsstest. Also ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, die gesamte Funktionalität in einem UI abzubilden. Und das Remote-Administrieren ist halt deutlich einfacher über CLI als über einen UI. Überleg dir mal, normalerweise ist es ja so, du hast irgendwo einen Switch stehen. Sagen wir mal, du sitzt in Frankfurt und der Switch steht in London. Du kommst ja nicht direkt da drauf, nicht unbedingt direkt da drauf. So, UI-mäßig bräuchtest du jetzt irgendeine Kiste am Standort stehen, da müsstest du dann X-Forwarding machen, RDP oder was auch immer, darüber dann irgendeinen Browser und hoffen, dass im Webinterface das alles lagfrei funktioniert. Vielleicht brauchst du noch irgendeinen UI, musst ja hin connecten. Weiß ich, ich find's, es ist ähnlich wie SSH versus RDP. Ich find's mit SSH einfach um so viel Längen angenehmer, als zu klicken mit RDP. Und ein weiterer Riesenvorteil von CLI versus UI, gut, natürlich kann man sagen, warum nicht beides, ja, das gut, wenn es ein ordentliches UI gibt, warum nicht, aber ein Riesenvorteil von CLI versus UI ist, dass du es viel, viel einfacher, und also einfacher ist gar nicht das richtige Wort für, um Welten einfacher automatisieren kannst und auch massenmäßig administrieren kannst als UI-Geklicke. Stell dir mal vor, du musst ein Setting ändern auf 150 Switchen. Das ist über einen Terminal, irgendeine Schleife, CLI, wahrscheinlich innerhalb von 2 Minuten erledigt. UI bist du erstmal einen ganzen Tag am Klicken. Man könnte jetzt natürlich sagen, hey, warum gibt es nicht einfach ein gutes CLI und ein gutes UI? Ja, aber ganz ehrlich, ich denke, die meisten Leute, die das professionell machen, die schätzen die CLI-Bedienung mehr als ein Webinterface mit einer halbherzig implementierten UI. Weil alle Features, die du CLI-mäßig an dem Switch einstellen kannst, wirst du nicht ins UI kriegen. Und wenn doch, dann sieht das UI so UI ähnlich hässlich aus wie bei MikroTik. Ja, du kannst auch einfach mitlocken, was du aufgeschrieben hast. Ja, genau, du kannst auch die Config einfach copy-pasten. Und wie war das bei Cisco nochmal? Copy-save-run? Nee, copy-run-start oder sowas? Copy-run-boot? Nee, copy-run-start. Genau, copy-run-start. Ihr seht, vereinzelte Sachen sind hängen geblieben. Okay, wir gucken jetzt mal fertig. Ups. Okay, Nico, Port hochfahren. Let's go.
Status. Und sehen, schauen uns an, wo das Problem genau Tatsächlich liegt. Und was meinst du, wo das liegt?
Also, das ist halt ein super gestelltes Problem für diesen Film. Also, ich glaube, dass... Jetzt mal ernsthaft, wie oft ist der Fehler bei Server hat Verbindungsprobleme oder generell es gibt Probleme mit einer Anwendung auf dem Server, dass der Port auf dem Switch runtergefahren ist? Das ist Putty auf Windows, ja.
Jetzt sehen wir hier, dass der erste Port disabled ist.
Und um das zu beheben, werden wir auf das Interface wechseln.
Genau, dazu. Das heißt,
Alter, lass ihn doch mal machen, Mann! Nico kann das ohne Probleme! 100 pro! Das ist easy as fuck! Nico ist im zweiten Jahr! Nico weiß das wahrscheinlich aus dem FF, was er machen muss.
Du musst zuerst in den Modus wechseln.
Ja, jetzt lass ihn mal machen, Alter!
Wo du überhaupt Änderungen...
Boah, ey, der Ausbilder nervt mich!
...vornehmen kannst. Das bedeutet, du musst Configure Terminal.
Hat er doch schon.
Kannst du abkürzen, Conf T, genau. Sehr gut, ja. So, und jetzt sind wir in diesem Modus Und jetzt wechseln wir auf dieses betreffende Interface.
Und jetzt haben wir No Shutdown.
Interface. Und welches?
Das erste.
GI0/1.
Genau, GI1. So, jetzt befindest du dich auf dem Interface und was machen wir jetzt?
No Shutdown.
Jetzt versuchen wir ihn wieder freizugeben, oder?
Genau, und das Kommando, kannst du dich noch erinnern?
No Shutdown.
Ja!
Korrekt.
So, Nico weiß es.
Und Bam. Du wirst jetzt gleich sehen, hier siehst du bereits die Meldung. Ja. Aha, hier kommt das Interface wieder hoch, er hat eine Verbindung erhalten.
Ja.
Jetzt mal an der Stelle, wisst ihr, was in dieser Position echt nice wäre? So ein Rollwagen fürs Rechenzentrum. Gab es früher in jedem Rechenzentrum und haben die wahrscheinlich auch oder mehrere. Da konnte man einfach sein Notebook draufstellen und musste nicht einhändig irgendwas rumtippen. Wobei ich auch oft zu faul gewesen bin. Wir haben auch oft einfach auf der Erde gehockt. Oder manchmal hat auch einer gehalten und einer getippt und sowas. Wir haben auch manchmal einfach irgendwelche Kisten drunter gestellt oder sowas. Aber Rollwagen wäre wahrscheinlich das Angenehmste.
Und ja, hier siehst du auch hier unten.
Jetzt wird's grün.
Kannst du jetzt erkennen, diese LED.
Alter, Nico ist doch nicht doof. Das weiß Nico doch.
Ja, wird demnächst wieder anfangen zu leuchten. Da, ja. Siehst du?
Ah, aber nicht komplett gesynkt.
Jetzt kommt eine sogenannte Listening und Learning Phase, wo er sich die Informationen, wo sich der Port nochmal die Informationen entsprechend austauscht.
Ja.
Und die wird demnächst.
Also der Ausbilder geht mir auf den Sack. Gut, man sollte das jetzt auch nicht zu hart sehen. Ich meine, sind das sicherlich auch nicht gewöhnt, dass man jetzt vor der Kamera möglichst kompetent rübergehen muss. Aber Nico hätte das easy alleine in 5 Minuten gefixt. Außerdem hätte Nico wahrscheinlich noch nicht mal mit dem Konsolenkabel dran gemusst, sondern es wäre garantiert auch Remote gegangen. Die Reporterin denkt sich nur, Alter, was sehe ich hier gerade? Ja, das ist, denke ich, auch für die Kamera, aber ich finde es trotzdem nervig.
In ein paar Sekunden wird die auf grün wechseln, diese LED, und danach haben wir die Verbindung eigentlich wieder hergestellt und kurz darauf müsste auch unsere Fehlermeldung auf der Videowand wieder verschwinden. Jetzt ist die Lampe auch grün mittlerweile und jetzt ist der Fehler auch wieder behoben.
Okay.
So, und wir haben jetzt genau nichts gelernt für das tägliche Troubleshooting an einem Service, der Probleme hat. Weil dieser Fehler taucht in seiner gesamten Karriere wahrscheinlich nicht einmal auf.
Super.
Das sah jetzt erstmal ganz einfach aus.
Es war auch einfach.
Die Abkürzung, die du brauchst, die hast du schon relativ gut im Kopf. Dir fehlt noch ein bisschen dann die Reihenfolge.
Die Lampe leuchtet grün.
Aber dafür ist ein Ausbilder ja auch da.
Ganz genau. Ja.
Aber
okay, sie ist komplett lost.
Wir sagen, dann checken wir jetzt nochmal, ob es auch drüben angekommen ist.
Genau.
Sehr gut.
Toss.
Und wir haben eben
8 Stunden für einen Port hochfahren. GG.
Wir haben noch gerade getestet. Die Problembehandlung haben wir richtig gemacht. Es hat alles funktioniert am Ende wieder. Das heißt, du hast die Tagesaufgabe gelöst.
Ja.
Und
genau.
Nico hat keinen Bock mehr. Nico ist so fertig für heute. Er hat gedacht, lasst mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr. Man merkt es richtig.
Damit ist eigentlich dein Arbeitstag auch fertig. Das heißt, gleich als Feierabend.
Genau, Feierabend.
Heißt für mich natürlich
hat so
auch,
keinen
für mich
Bock mehr.
Weiter auf große Reise nach spannenden Superjobs. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, heute da rein.
Demnächst Post von Nico auf /Arbeitsleben auf Reddit.
Schnuppern, deinen Beruf mal kennenzulernen, weil ich ja am Anfang wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, was mich da erwarten wird. Und ist auf jeden Fall ein mega spannender Beruf.
Ich hätte auch keinen Bock drauf gehabt.
Richtig toll und hat mich gefreut, dass ihr mich da mitgenommen habt.
Gerne,
und
cool.
Deshalb muss ich jetzt trotzdem leider Tschüss sagen.
Ja, CU. Okay. Naja. Man kann sich aus diesen Videos ja nichts ableiten. Ja, mag es jetzt vielleicht manchmal ein bisschen fies angehört haben, aber ich denke nicht, dass der Ausbilder seinen Job schlecht macht. Und Nico hat sicherlich deutlich mehr Plan als das, was er jetzt zeigen konnte in dem Video, weil er hat schon einen kompetenten Eindruck gemacht. Ich glaube, der weiß es besser als der Ausbilder, wie das funktioniert. Was haben die 8 Stunden gemacht, dass Nico so fertig ist? Ja, permanent den Ausbilder und sogar noch die Personalabteilung bei dir stehen haben, ist nervig. Es gibt jetzt hier gleich den nächsten Post von Nico demnächst. Ja. Ich wurde gezwungen, einen Beitrag für YouTube zu drehen. Oder irgendwas. So, was haben wir denn sonst noch, YouTube? Zeig mal her. Ich habe übelst Hunger. Chatke, was meint ihr, was es heute gibt? Was gibt's heute zu essen? Wer weiß es? Five-Head-Time. Falsch.
You got debated.
Es gibt keinen Lachs mit Nudeln. Richtig! Es gibt Spaghetti mit Tomatensauce und Hackfleisch. Korrekt. Es gibt da samstags bei mir immer abwechselnd. Entweder gibt's Nudeln mit Lachs oder es gibt Nudeln mit Tomatensauce und Hackfleisch. Und ab und zu mal abweichend. Was haben wir denn sonst noch hier? Nee, das ist mir zu lang. Was ist das? Wie dieser Minderjährige Twitter gehackt hat. Das ist jetzt zu harte Kost. 45 Minuten, ja nee, ist klar. Was? Okay, Tim, was gibt's? Hör auf, Python als Programmieranfänger zu lernen. Ne, wenn ihr mich fragt, ich finde zum Einstieg tatsächlich JavaScript mit am sinnigsten, wobei Python auch voll in Ordnung ist als Einstieg. Ich finde JavaScript am sinnvollsten, weil die Einstiegshürde die mit Abstand kleinste ist. Du brauchst einen Texteditor und einen Browser, also was jeder schon auf dem Rechner drauf hat. Okay, vielleicht nicht unbedingt Notepad. Lieber PHP. No.
No, God!
Nein, haben wir nicht. Ey, Flutter als Einstieg finde ich nicht gut. Das liegt aber auch hauptsächlich an Dart. Und mit Dart kommst du ja nur wirklich nicht weiter. Außer mit Flutter. Also wenn du Flutter machen willst, dann ansonsten ist Dart komplett irrelevant. Und ja, man kann auch die Leute gleich abschrecken. Also ich denke, dass Python sicherlich nicht verkehrt ist zum Einstieg. Aber aus meiner Sicht, ich finde JavaScript hat den einfachsten Einstieg. Mal gucken, was der Tim dazu sagt. Wir gucken das jetzt mal kurz. Was sagt er? Hör auf, Python zu lernen als Einstieg.
Kann ich sagen, hätte ich damals nicht so viel Zeit mit der falschen Programmiersprache verschwendet, was
COBOL
unter anderem auch Python für mich war, hätte ich deutlich schneller und besser Erfolge erzielen können. Daher will ich dir in diesem Video näher bringen, wie die falsche Programmiersprache dich fast deine Karriere kosten kann, aber...
Ey, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
...auch welche Programmiersprache meiner Meinung nach die beste für dich als Anfänger geeignet ist, um schnell und gut Erfolge zu erzielen. Als ich damals mit dem Studium angefangen habe...
Ich meine, C als Einstieg ist eher so der Oldschool-Choice, ja? Wenn du irgendeinen Lehrer hast, der früher mal Mathe-Professor war und jetzt Programmieren unterrichtet, dann wird's C. Also heute zum Einstieg ist JavaScript echt nicht verkehrt. JavaScript Python geht auch. Ja, kann auch C-Sharp machen oder Go. Oder Java, wie das beispielsweise an vielen Unis in Deutschland so ist. Ist alles okay. Aber von der Einstiegshürde finde ich persönlich JavaScript am einfachsten. Die Sprache ist nicht immer logisch, aber mittlerweile ist JavaScript eine wirklich gescheite Sprache. JavaScript hat es genau das Gegenteil von C++ geschafft. C++ wurde mit den Jahren immer schlimmer und wirrer und JavaScript wurde mit den Jahren immer besser.
Wurde mir auch in zwei Vorlesungen das Programmieren beigebracht. Einmal in C und einmal in Java. Ich dachte, das ist jetzt richtig die gute Möglichkeit, besser im Programmieren zu werden. Aber das sollte nicht ganz so kommen. Eigentlich doch ganz einleuchtend. Einerseits lerne ich in der Vorlesung die grundlegenden Konzepte und andererseits kann ich dann zu Hause in motivierter Eigenregie diese vertiefen. Doppelt hält schließlich.
Java ist bestimmt auch nicht verkehrt zum Einstieg.
Außerdem habe ich ja immer einen kompetenten Ansprechpartner, also meinen Dozenten, wenn ich mal nicht weiterkomme. Ich fing also an, mir C in meiner Freizeit beizubringen via Udemy, aber dass das nicht gut enden sollte, das habe ich damals noch nicht geahnt. Ich besuchte also die Vorlesung und habe mir nebenbei den Kurs angeschaut. Das hat am Anfang auch erstmal ganz gut funktioniert. Die Programmiersprache, die habe ich jetzt auch mal Stück für Stück weitergelernt, aber mittlerweile hat sich auch so ein kleiner Widerstand in mir...
Also, ich denke, ohne Praxisbezug Wobei Praxisbezug ist das falsche Wort. Ich denke, ohne Projektbezug, so ohne dass man was Sinnvolles, wo man sieht, dass was rauskommt, macht. Also wenn man nur Tutorials macht, ist das, glaube ich, nicht sonderlich motivierend. Deswegen habe ich jetzt ja auch schon öfters im Stream gesagt, die beste Motivation zum Lernen bzw. zum Vertiefen ist dann immer noch, wenn man schon was im Kopf hat, was man denn gerne programmieren möchte und daraufhin sich das Passende dann raussucht. Also dann hat man irgendwie schon so einen passenden Antrieb, weil nur Tutorials sind halt übelst lahm auf Dauer. Ja, deswegen ist die Sache mit Microcontroller auch nicht verkehrt. Dann sieht man wenigstens was. Ja, dann tut sich was. Dann siehst du, okay, wenn du anfängst, okay, da blinken ein paar LEDs, später siehst du, ah, guck mal, mein Microcontroller lockt sich jetzt bei mir ins WLAN ein, zieht sich eine IP, ich kann das Ding anpingen, ich kann vielleicht sogar eine Webseite von ausliefern, wo ich in den Sensorwert reinschreibe und sowas in der Richtung. Da sieht man einfach, okay, ey, da tut sich was. Und man hat immer auch mal wieder irgendwelche Erfolge, weil so ein wirklicher Erfolg, wenn man ein Tutorial durch hat und dann am Ende ja die Terminal-Ausgabe dasteht wie aus dem Tutorial, so super motivierend ist es jetzt ja nicht. Ja, genau. Basteln ist die beste Motivation. Ohne Typen lernst du nicht programmieren. Hä? Warum? Warum nicht? Also die Logik dahinter, ja, wie du Schleifen machst, wie du irgendwelche Abfragen machst, wie man vielleicht irgendwie Sachen abstrahiert und so, das lernst du doch auch, ohne dass du dich gleich... Ich finde das ja durchaus sinnig, wenn man sich typisierte Sachen anguckt, aber dass man jetzt mit Python zum Beispiel oder Ruby oder so oder JavaScript nicht programmieren lernen könnte, nur weil du nicht direkt auf den ersten Blick irgendwelche Datentypen hast, halte ich jetzt immer für sehr gewagt. Ja. Sugi, danke schön für den Sub. Ich hoffe, ich habe nicht wieder Leute vergessen. Cheesy Pro, Pog Subscription. Runtime Script. Lernst du aber, wie die Maschine was? Das blicke ich jetzt nicht, was da. Also ich meine, du magst vielleicht, wenn du, okay, ich glaube, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ja, okay, wenn man JavaScript im Browser macht, dann weißt du vielleicht nicht, was ein Register in der CPU ist. Okay, aber das ist doch erstmal vollkommen irrelevant. Das ist doch jetzt mal wirklich für einen Einsteiger, ja, der nicht gleich abgeschreckt werden möchte oder abgeschreckt werden soll, dem kann es doch vollkommen egal sein, ob der das weiß oder nicht, erstmal. Und wahrscheinlich, der kann auch jahrelang erfolgreich Software entwickeln, ohne sich jemals damit auseinandersetzen zu müssen, was wie in welchem Register auf seiner CPU steht. Also direkt, wenn nicht gleich Linux-Kernel-Patches contributed. Es geht darum, dass man gewisse Basics lernt und das ist die Programmiersprache fast egal. Man muss sich überlegen, okay, wie teilt man Probleme in kleinere Einheiten auf? Man muss gucken, okay, wie erstellt man sinnvoll Funktionen? Wie macht man eine Schleife? Wie macht man eine Triggerwarnung if-Schleife? Wie macht man irgendwelche Abfragen? Wie validiert man irgendwie mal irgendeinen Input nach und nach? Also das sind so Sachen, die sind doch komplett unabhängig davon, ob du jetzt irgendwie die Hardcore-Assembler-Sache machst, wo das die meisten Leute gar nicht drin hinkriegen würden und auch Fortgeschrittene nicht, oder das in JavaScript oder Python macht, ich weiß nicht. Also. Und falls wir jetzt auf den Unterschied raus wollen, so zwischen Programmieren und Skripten, Ich persönlich mache da gar keinen Unterschied. Ich finde es auch bescheuert, einen Unterschied da drin zu machen, weil es ist so fließend. Und wenn schon überhaupt, muss man ja sagen, dass jedes Skripten auch Programmieren ist. Programmieren ist, wenn schon der Überbegriff dafür. Ich würde das aber gar nicht mehr unterscheiden, weil es sehr schwierig ist, heutzutage es an irgendwie was Konkretem festzumachen. Nein, du lernst Programmierlogik kennen. Guck mal, ob du jetzt eine Schleife in JavaScript machst oder eine Schleife in C, ist doch vollkommen egal, wenn du die Basics lernst. Und ob sich jemand wirklich mit manuellem Memory Management auseinandersetzen muss, kommt ganz entscheidend darauf an, was er machen will. Wenn du jetzt irgendwelche hardware-nahen Sachen baust, wenn du irgendwelche Microcontroller-Sachen baust, ja, dann ist es durchaus sinnvoll. Und dann ist es auch sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, okay, ist der ganze Mist nach dem Funktionsaufruf wieder weg, wenn er fertig ist? Oder bleibt das da? Ja, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, es wird einen großen Anteil an professionellen Softwareentwicklern geben, die sich damit auch schwer tun würden. Und das ist doch gar nicht so wild. Wenn man es denn braucht, kann man sich ja damit auseinandersetzen. Aber das ist doch nichts, wo man die Leute zum Einstieg irgendwie mit quälen muss. Die müssen wissen, wie sie ein If machen, die müssen wissen, wie sie eine Vorschleife machen können. So. Und wenn sie das wissen, dann können sie das in C machen, dann können sie das in Go machen, dann können sie in JavaScript oder Python machen. Auch wenn die Syntax ein bisschen anders ist, aber sie müssen zumindest erstmal wissen, okay, das brauche ich jetzt. Oder ich sollte das vielleicht mal in eine eigene Funktion packen und die Funktionalität aufsplitten. Dazu musst du nicht wissen, welche Register es auf einer CPU gibt und irgendwie ich verstehe schon, was du mir sagen willst, aber ich würde das gar nicht, gerade zum Einstieg, so gar nicht groß unterscheiden. Und man kann das allgemein gar nicht mehr so genau sagen, weil nehmen wir jetzt mal Python zum Beispiel, ja? Oder nehmen wir auch mal JavaScript, ist eigentlich fast, ist fast wurscht. Oder du kannst beide Sprachen sowohl in der offiziellen Runtime laufen lassen, aber es gibt auch Python-Compiler und es ist im Endeffekt die gleiche Sprache. Das ist der gleiche Source-Code, den du einmal mit der Standard-Runtime ausführen kannst. Du kannst aber auch einen der ganzen Python-Compiler nehmen und da kommt tatsächlich ein Binary raus, was ausgeführt wird. Ich finde, das ist fließend. Aber ja, ich verstehe schon, was du mir sagen willst. Ich würde aber die meisten Anfänger damit erstmal gar nicht belästigen. Deswegen finde ich auch JavaScript durchaus sinnig. Ja, gut, das war ja nun mal voll für den Arsch. Deswegen finde ich zum Einstieg JavaScript auch durchaus sinnig, weil es die Einstiegshürde, die ist halt einfach nicht da. Jeder hat einen Browser auf dem Rechner, jeder hat einen Editor auf dem Rechner, wobei, also Notepad hört man mal auf, ja. Also zumindest jeder kann sich Visual Studio Code installieren und kann anfangen. Guck mal, es streckt, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, ja. Also, eines der ersten Programme, was Leute so machen, ist ein BMI-Rechner. Das ist so ein naheliegendes Ding, ja. So, bitte geben Sie Ihre Größe ein, bitte geben Sie Ihr Gewicht ein und sowas. Das ist so eines, das ist das, was nach Hello World kommt. So. Und was ist jetzt besser für einen Einsteiger oder weniger, sagen wir mal, verständlicher und weniger frustrierend? Er macht sowas hier, ich mach das jetzt mal so pseudo-mäßig, ja? Also was ist besser? So, ein Einsteiger macht sowas hier, keine Ahnung, value gleich console readline, irgendwie sowas in der Richtung, hier, keine Ahnung, Wert eingeben, so, versus, oh, wie geht das? Scanf Prozent i und nee, ich weiß aus dem Kopf gar nicht, wie das funktioniert. Oh, und macht man das so? Ich weiß aus dem Kopf gar nicht, wie das funktioniert. Also ich weiß ja nicht, was da verständlicher für ein Einstieg ist, ja. Also wenn du mit Computerprogrammieren meinst, dass man irgendwelche Assembly-Befehle oder irgendwelche Sachen, ja, das muss tatsächlich nicht jeder lernen. Hardware sein, du möchtest irgendwelche Microcontroller basteln oder so. Aber worum es mir darum geht, ist, dass, sagen wir so, Syntax ist zweitrangig, ja. Du musst die grundlegenden Konstrukte lernen. Danach kannst du das in C oder in Go oder in JavaScript oder in Python machen. Das ist das, wo ich auch nicht. Ich keine Ahnung, ich würde den Unterschied auch nicht machen. Doch, es ist wichtig, dass man es einfach lesen kann. Was im Computer passiert, ist doch komplett zweitrangig für die meisten Anwendungsgebiete. Es geht darum, ein Problem aufzusplitten in kleinere Logikeinheiten und die dann mit der jeweiligen Programmiersprache gültigen Syntax umzusetzen. Ob man dazu wissen muss, was genau im Computer passiert oder nicht, halte ich mal ganz für fraglich, es sei denn, es ist für dieses Anwendungsgebiet wirklich relevant. Ja, das gibt es natürlich auch, dass das aus Performance-Gründen oder aus, ja, je nachdem, was du machen willst, notwendig ist. Ja, spätestens wenn du Microcontroller programmierst, ist es oftmals notwendig, dass du das wissen musst. Aber für die allermeisten Anwendungen ist das, glaube ich, ziemlich wurscht, ob du weißt, was genau passiert. Jetzt mal ganz im Ernst. Nur mal als Beispiel. Jetzt habe ich den Chat gelesen auf dem zweiten Bildschirm, aber vergessen, was ich sagen wollte. Alter Boomerhirn. Ich wollte irgendwas dazu. Fuck, Alter. Und umso mehr man drüber nachdenkt, was wollte ich gerade sagen, umso weniger fällt es dir ein. Okay, was habe ich gerade gesagt? Okay, es geht nicht super einfach, sondern absolut. Ja, also genau, ich habe erzählt, dass das meistens ja relativ egal ist, dass du das gar nicht unbedingt wissen musst, es sei denn, es ist für Performance-Sachen wichtig oder Microcontroller oder was auch immer man das machen möchte. Dann wollte ich irgendein Beispiel erzählen, warum das. Ich habe keine Ahnung mehr. Wenn ich nicht mehr drüber nachdenke, da fällt es mir wieder ein. Ja, das kommt auch dazu. Hätte ich mit C++ anfangen müssen, dann wäre ich jetzt. Ja, Leute, die heute C++ machen, die sind wahrscheinlich, auch wenn sie nicht ein bisschen Weirdchamp im Kopf sind, immer noch direkt weg. Also du musst schon echt sehr masochistisch drauf sein, um Freude an C++ zu empfinden. Manchmal kommst du nicht drumherum. Beispielsweise, wo wir haben im Stream ja auch schon ESP32 programmiert und sowas. Teilweise sogar ein bisschen Assembler dafür. Aber da ist schon echt immer ziemlich anstrengend. Rust und ESP32 funktioniert nach wie vor nicht richtig. Ich wollte irgendein wirklich nices Beispiel für das erzählen, aber irgendwie fällt es mir jetzt nicht mehr ein. Es geht nicht darum, dass es super einfach ist. Also Lesbarkeit ist natürlich wichtig. Wir fangen jetzt nicht davon an, Chat. Wenn ich davon jetzt anfange, dann mache ich den restlichen Stream nichts anderes mehr. Kommt auf Branche und Region ein bisschen an. Also, wir hatten es letztens davon, also das so genau kann ich das nicht sagen, vielleicht hat jemand im Chat da ein bisschen mehr Erfahrung in dem Gebiet, jetzt auch gerade als Einstieg. Also, wir haben letztens mal das ausgerechnet, was mein Einstiegsgehalt heute, also nach der Physi-Ausbildung, was mein Einstiegsgehalt nach der Physi-Ausbildung heute wäre. Und ich glaube, wäre das nicht hier irgendwie Inflationsrechner, genau. Heute wären das 45.000 gewesen. Mein Einstiegsgehalt damals. Ich habe damals 33.500 gekriegt und heute nach Inflation und allem wären das 45.000. Kann man sich jetzt draus machen, was man will. Ach, so war das, ja. Gut, das würde ich auch so sehen, wenn es dir darum ging, wenn es dir darum geht, zu lernen, was hardwaremäßig passiert, okay, ja. Aber das ist halt für die meisten Anwendungen gar nicht so. Gar nicht so wirklich relevant, dass man das weiß. Gibt bestimmt genug Programmierer, die seit Jahren im Business-Enterprise-Umfeld Java-Software entwickeln. Die können dir nicht Binary was addieren oder so. Und ob sie es müssen, ja. Ich meine, aus Interesse sollte man sich schon mal ein bisschen damit beschäftigen. So. Okay, wir gucken das Video mal kurz fertig.
Richtig breit gemacht. Gegen Mitte des Semesters war jetzt auch jegliche Motivation verloren. Ich habe den Udemy-Kurs ganz klassisch einfach beendet, aufgehört, nicht mehr weiter.
Manche Udemy-Kurse sind auch übelst langweilig.
Und in der Vorlesung, da habe ich auch nur noch so halbherzig mitgemacht. Worin lag das denn nun? Einerseits daran...
Das muss an Java gelegen haben, Leute. Eindeutig, oder? Verständlich.
Dass C für mich damals perspektivisch einfach die falsche Programmiersprache war. Und andererseits auch daran, dass sich der Udemy-Kurs und die Vorlesung inhaltlich wiederholt haben. Das war einfach nur langweilig und wenig stimulierend. Letztendlich dann irgendwie die 20. Konsolenanwendung umzusetzen, hat mich auch nicht mehr abgeholt. Ich wollte irgendwie etwas mehr als einen schwarzen Bildschirm mit weißem Text. Irgendetwas Greifbares, irgendetwas Ansprechenderes. Und das schien mir mit C doch sehr, sehr weit weg zu sein. Und ähnlich ging es mir dann auch in der Java-Vorlesung. Ich wollte also anders an die Sache rangehen. Ich nehme jetzt einfach eine pauschal anfängerfreundliche Programmiersprache wie Python und lerne sie, indem ich verschiedene Projekte umsetze. Ja, ich habe mir also einen Udemy-Kurs für Python gekauft, in dem man speziell mehrere Projekte umsetzen soll und habe den auch nach dem zweiten Projekt abgebrochen. Es waren wieder einfach nur Konsolenanwendungen, ganz viel Magie hinter irgendwelchen Bibliotheken. Ich hatte langsam das Gefühl, dass Programmieren...
Ja, viele Tutorials sind halt erstmal Konsolenanwendungen. Das ist auch eines der großen Vorteile von JavaScript. Du siehst relativ schnell was Grafisches.
Das ist gar nicht so richtig für mich. Mittlerweile hatte ich auch schon verschiedenste Programmiersprachen ausprobiert und keine hat mich so richtig abgeholt. Dass ich die ganze Zeit nur gegen mich ankämpfen muss, das soll doch eigentlich nicht meine Zukunft sein, deswegen programmiere ich doch jetzt nicht. Die Lösung dazu
soll ich
erst später finden. Was ich dir letztendlich damit sagen will ist, lernst du am Anfang die falsche Programmiersprache für dich, kann es dir das Gefühl vermitteln, dass du einfach zu dumm zum Programmieren bist?
Du meinst, oder auch, dass das Azure? Wie hat er das ausgesprochen? Azure? So ganz merkwürdig. Microsoft Azure hat er gesagt. Azure. Microsoft Azure.
Programmieren gar nichts für dich ist. Für mich gab es dann aber eine Programmiersprache. Hätte ich die von Anfang an gelernt, hätte ich bestimmt 99% meiner Kommilitonen überholt. Für mich war damals die Lösung, einfach eine Programmiersprache zu wählen, mit der ich meine Vorstellungen umsetzen konnte. Egal, ob ich jetzt irgendwelche Apps auf Android oder iOS programmieren will,
ich sag auch Azure.
Aufgaben via Skript automatisieren oder mich auch einfach nur kreativ ausleben will. Am besten funktioniert diese Programmiersprache auch noch auf jedem Betriebssystem und das quasi auch noch von Haus aus. Es sollte auch eine Sprache mit Zukunft werden. Sie sollte meinen Lebenslauf gut ergänzen und auch in Firmen Einsatz finden. Ich weiß, das sind eine Menge Anforderungen, aber die Sprache, die ich damals auserwählt hatte dafür, die könnte sogar noch mehr erfüllen. Ich hatte mich letztendlich für JavaScript entschieden.
Beste, ja. Ich würde tatsächlich auch sagen, ihr habt es jetzt von mir öfters gehört, ich finde JavaScript ist zum Einsteigen echt die beste Sprache.
Einer der Sprachen mit der wohl niedrigsten Einstiegshürde, denn jeder Browser unterstützt sie und du könntest sofort loslegen. Ja, außerdem war ich genauso eingeschränkt bei den Projekten, die ich umsetzen wollte, denn dank der ganzen Frameworks war so gut wie alles möglich.
Warum JavaScript?
Und das Lernen, das
naja, also, das Schöne an JavaScript ist, dass du sofort irgendwas siehst, wenn du anfängst. Das ist, glaube ich, mit das Motivierendste, was du für Einsteiger machen kannst. Und die grundsätzlichen, er hat bestimmt Stream geguckt, genau. Die grundsätzlichen Sachen, die du in JavaScript lernst, die bringen dir in anderen Programmiersprachen ja genauso was. Und JavaScript ist enorm vielfältig. Du kannst theoretisch mit JavaScript anfangen und dein komplettes Leben, wo du eben in dem Beruf arbeitest, JavaScript programmieren, wenn du willst. Also, ich glaube, es gibt fast nichts, außer vielleicht so wirklich hardware-nahe Sachen wie Bootloader entwickeln und sowas. Vielleicht eher nicht, aber es gibt fast nichts, was du nicht in JavaScript irgendwie machen kannst. Du kannst in JavaScript Backend-Dinger mit Node, Bun oder Deno bauen. Du kannst Konsolentools bauen, wenn du willst. Du kannst theoretisch, es gibt ja sogar Microcontroller, wo es JavaScript-Runtimes für gibt, wenn es denn wirklich sein muss. Du kannst UI, Cross-Plattform-UI-Sachen bauen mit Electron und Node zusammen. Mag jetzt vielleicht nicht jedermanns Geschmack sein, aber du kannst mit JavaScript enorm viel machen. Und ein bisschen Ahnung von Frontend-Entwicklung zu haben, egal wo du, was du hauptberuflich machen wirst, ist, finde ich, auch nicht verkehrt. Ich meine, ich bin hauptberuflich gar nicht als Softwareentwickler tätig und trotzdem beschäftige ich mich ab und zu mal mit Frontend-Entwicklung. Also JavaScript finde ich nicht schlecht. Und JavaScript hat das geschafft, habe ich ja eben schon gesagt, was C++ nicht geschafft hat, die Sprache kontinuierlich über die letzten Jahre zu verbessern. C++ hat die Sprache eher noch wirrer gemacht. Sicherlich auch die ein oder anderen Sachen, die gar nicht mal so übel sind. Aber die gehen unter im Wildwuchs. Ja, Go ist aber, was das angeht, bei weitem nicht so vielfältig. Ich meine, mach mal eine Webseite mit Go. Also da, wo Go glänzt, ist eindeutig easy deploybare Anwendungen zu bauen, self-contained Binaries und also vielleicht auch so im Cloud-Umfeld, da einfach weil sehr viele Tools da schon in Go erstellt sind. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so der wahnsinnige Go-Fan. Wir haben sogar im Stream schon ein bisschen Go gemacht und ich habe auch schon ein paar Sachen programmiert in Go. Sogar ein Command-Line-Tool, was wahrscheinlich heute immer noch auf meiner alten Arbeit benutzt wird. Aber ich bin kein allzu riesen Go-Fan. Meine persönliche Lieblingssprache, wisst ihr ja, ist Ruby. Aber Ruby benutze ich nicht mehr. Das ist eigentlich hauptsächlich C-Sharp aktuell. Ich mag C-Sharp. Auch wenn es Microsoft ist und auch wenn Microsoft einem bei vielen Bereichen auf den Sack geht. Aber das kriegen sie wirklich ganz gut hin. Also ich mag C-Sharp. Ich mag mittlerweile auch wirklich JavaScript. Go ist auch okay. Go ist jetzt nichts, dass ich sagen würde, oh, Go ist so meine absolute Lieblingssprache. Bin ich so scharf auf Go? C++ kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn man was in C++ machen muss, dann, weil man keine andere Wahl hat. Ja. Qt ist tatsächlich eines der wenigen halbwegs erträglichen Sachen in C++, aber auch nur, und ist schon eine Weile her, wo ich damit was gemacht habe, aber auch nur, weil die vieles selbst gestrickt haben und das intuitiver gemacht haben, als wenn man die native C++ Sachen verwendet. Wenn, guckt euch mal die C++ Standard Library Collections an und guckt euch die Qt Collections an. Die Qt Collections, die funktionieren so, wie man sie sich vorstellt. Die C++ Standard Library Collections, ich sag nur Bool Vector. Wo man sich so fragt, was ist mit den C++ Leuten los, Das würde ich auch so, ja, da sind auch zwei Sachen, die ich mir rauspicken würde. Also generell .NET und C-Sharp und Visual Studio Code, das sind zwei Sachen, die Microsoft ganz gut auf die Reihe bekommt. Ich würde sagen, GitHub ist auch jetzt nicht merklich schlechter geworden seit der Übernahme, oder? Was denkt ihr? Ich glaube, das kriegen sie auch. Oh, was habe ich denn da erzählt? Zeig mal her. Offiziell bestätigt, nächstes Jahr wird das Jahr des Linux-Desktops. Ja, so ist es. So ist es. Ich habe auch schon davon gehört. Ja. Ja, man sieht schon, ne? Warum das sich nicht einfach verhält wie jeder andere Vektor, man weiß es nicht. Moin. Nee. Kein Bock. YouTube. Ich müsste mal allgemein wieder ein YouTube-Video machen, wird echt mal Zeit. So, wir gucken jetzt endlich das Video fertig. Es sind noch 2 Minuten, Alter.
Das hat tatsächlich eine mal Minute. Spaß gemacht, dank der ganzen Visualisierungsmöglichkeiten
im das Browser. Er ist auch bei JavaScript gelandet.
Letztendlich also einfach ein perfektes Match für mich.
Oder, und ich denke oder auch, JavaScript, wie das die coolen Leute aussprechen.
Auch für viele andere Anfänger. Ich konnte damals damit extrem schnell extrem viele Fortschritte machen.
Extrem.
Und es hat mir das Lernen weiterer Technologien deutlich einfacher gemacht. Ich denke also, JavaScript ist die beste Programmiersprache für Anfänger, weil du damit einfach fast alles umsetzen kannst. Egal ob Desktop-Anwendungen, Handy-Anwendungen, irgendwelche Webserver, Skripte, vielleicht auch Machine Learning und Data Science. Na gut, das nicht ganz so sehr, aber es ist trotzdem möglich und du lernst halt einfach schon mal die Grundlagen des Programmierens in einer spielerischen und, wenn du willst, auch in einer visuellen Art und Weise. Na klar kannst du hier auch wieder auf Konsolenanwendungen zurückgreifen. Das ist dir freigestellt und das ist ja gerade das Gute daran.
Ja.
Ich sage ja letztendlich,
ich du sollst die
Programmiersprache lernen, mit der du deine Ziele umsetzen kannst. Und JavaScript ist da wirklich ein guter Startpunkt. Aber selbst mit der richtigen Programmiersprache kannst du am Anfang viele Fehler machen, die dich beim Programmieren lernen aufhalten.
Jetzt macht das Sellout zum anderen Video. Ja. Ne, wie gesagt, seh ich ähnlich. Ja. Das Video haben wir geguckt, wo überhaupt nichts drin rumkam. Oh Leute, ich hab Hunger. Motivation. Oh ne, das Video klingt sehr nach Comedy-Gruppe. Wie kommt YouTube auf die Idee, dass ich mir das angucken will? Monatliches Einkommen bis 55.000 aus dem Weg Geringverdiener hier. Das vielleicht unnötigste unserer Zeit. Was? Ambilight? Ach nee. Ich dachte, es geht um einen Fernseher oder so. Kommst du noch mal an heute? Weiß ich noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Ich habe übelst Hunger. Chatke. Gar nicht. Achso, Moment, was? Moment, was ist das?
This complete
Moment. Wie lang ist das? Wait a minute. Wie lang geht der Kurs? Über einen Tag? Alter! Ein Tag und 7 Stunden! Also 31 Stunden! Sind die komplett von allen guten Geistern verlassen, oder was? 31 Stunden C++! Da musst du schon aber richtig hart drauf sein. Da brauchst du das richtige Grindset-Mindset. Ja, ja, genau. Du musst masochistisch genug veranlagt sein dafür. Ich meine, ich sag nur... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich hab's nicht mehr in der History. Ja, auf 1,5% unter einem Tag. Nice. Okay, Leute. Ich geh jetzt essen. Ich hab übelst Hunger. Wir hören uns. Macht's gut. Bis denn. See you.